The fall of night reveals her true face. We will bring only ruin.
Oh ja. Oh ja, wir gehen in Night, direkt in Nightfall rein, ja?
Ja, wir gehen direkt in Nightfall rein. Also, wir haben jetzt diese Roadmap.
Ja.
Und da steht ein Feature namens Nightfall.
Aha.
Und wir wissen nicht so richtig, was das ist.
Uh-uh.
Und wir haben ja überlegt, ja.
Wichtig, es kommt mit den verstörenden Visionen zusammen. Das ist super wichtig.
So, und von wem kamen die verstörenden Visionen? Die kamen von Enzoth. So, und was hat Enzoth gesagt? Das, was ich gerade eben zitiert habe. Also die Fall of Nights, jetzt kriegen wir Nightfall, reveals her true face. Die Frage ist, wer gemeint ist. Es könnte Xalatav gemeint sein, denn das sagt Enzoth in dem Raid Tiegel der Stürme, wo man auch den Dolch hinbringt. Also in den Raid, falls ihr euch erinnert, in BFA. Und wir haben über Xalatav jetzt in The War Within die Informationen bekommen. Wir würden sie sofort erkennen, ja, wenn wir ihr wahres Gesicht sehen würden oder ihr wahres Erscheinungsbild.
Ich nehme es einfach direkt vorweg, aber wir hatten über die letzten, das letzte Dreivierteljahr, das letzte Jahr, keine Ahnung, wir hatten ja so viele Sondersendungen zu Xalatavs quasi, ne? Wir hatten quasi mehr Sondersendungen, als wenn irgendwie Söder was Neues sagt und N24 losgeht, ne? Ach, Welt heißt's ja, stimmt, sorry. Aber, und wir hatten echt viele Theorien, was sie alles sein könnte. Und ich glaube, mit unserer Common-Sense-Theorie liegen wir dann tatsächlich noch recht mit dem langweiligsten. Eigentlich, sie wird sein, sie ist Yashara.
Ja.
Das ist einfach das Blut da unten und alles. Sie ist Yashara. Die Überreste. Okay.
Nee, ist sie nicht.
Okay. Bevor wir da reingehen, kann ich dich das fragen? Weil ich weiß, ich vergesse es sonst.
Ja, frag.
Okay, und zwar, ich dachte wirklich, es ist Common Sense. Und ich eigentlich wollte ich es ihm vor dem Lorewalker fragen. Aber gedacht, euch da draußen will ich auch fragen, ob ihr das wisst. Also, wenn wir die Classic-Weltkarte aufmachen, Classic, Burning Crusade nicht mehr, also wirklich Classic-Weltkarte.
Ja.
Dann hast du ja oben in den östlichen Königreichen schon Quel'Thalas. Du kannst zwar nur anklicken bis zu den östlichen Pestländern, aber du hast so diesen Bogen Quel'Thalas und darüber eine Insel. Ne? Was ist die Insel?
Entweder ist es die Insel von Quel'Thalas, wo wir dann den Sonnenbrunnen haben.
Quel'Danas, genau.
Genau, oder es sind die Dracheninseln, aber das ist, glaube ich, eine Interpretationssache.
Ne, das sind die Dracheninseln.
Du würdest sagen, das sind die Dracheninseln.
Das wissen wir. Es gibt eine Map gezeichnet von Chris Metzen im 2004. Da hat er draufstehen Dracheninseln.
Ja. Yeah.
Die ist von 2004. Und das ist genau die Insel. Also genau die Größe, auch die Form. Darunter ist Quel'Thalas. Ja. Und dann haben sie es ja geändert.
Aber das Ding ist Dracheninsel. Du hast auch eine Karte von der Zeit. Da sind die Inseln. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ah, du interpretierst das so. Interessant. Okay, ich weiß jetzt, was du meinst. Ich habe diese Grafik, auf die du dich gerade beziehst, immer anders interpretiert. Und zwar, du sagst jetzt, okay, da wo Dracheninseln steht, oder Dragon Eyes, das meint die kleine Insel darüber. Also, über die wir gerade gesprochen haben, die entweder die Insel von Quel'Thalas ist oder die Dracheninsel.
Mhm.
Und ich dachte immer, bezieht sich eher auf die Region, die bis heute nicht zugänglich ist im Spiel.
Genau die. Wir haben die gleiche gerade offen, naja. Da ist auch schon die Monastery drin.
Genau, es gibt ja das Gebiet nördlich von Stratholm und westlich der Geisterlande. Und das ist ja nicht zugänglich. Viele Leute denken, das ist einfach Stratholm, dass Stratholm so groß sei.
Nee, aber da ist ja was drin, ja.
Genau, andere sagen, das ist bis heute einfach ein Ort, dass da passiert ja auch immer mal wieder was in den Gamefiles, dass da irgendwie die
Man hat da zum Beispiel die
leeren Elfen.
Genau, die leeren Elfen. Also kurz bevor die leeren Elfen reingekommen sind ins Spiel, überhaupt in die Daten reingekommen sind, ist da dieser lila Schein gekommen auf dieser Zone. Und das ist genau der lila Schein aus dem Telongros-Riss. Und man geht halt davon aus, dass sie die Zone genommen haben, also nur den Server rein, technischer Seite, die Zone genommen haben, um das zu machen. Das ist ja genauso wie, wenn du Silbermond quasi die ganze Zeit Richtung Osten schwimmen würdest, Man konnte es damals auch mit einem Bug machen. Dann kommst du halt also, einfach in der Höllenfeuer-Halbinsel raus.
Pass auf, das Ding ist folgendes. Du hast, also deine Vermutung ist irgendwie naheliegend, weil das ist ja eine Insel.
Mhm.
Und das ist irgendwie komisch, das Festland als Dracheninsel zu bezeichnen.
Mhm.
Aber leider haben wir noch mehr Karten und das macht es nicht einfacher. Auch alte Karten aus der gleichen Zeit.
Die sind aber älter.
Zum Beispiel die hier.
Die ist auch alt, ne?
Und ne, da steht nicht Dracheninsel. Ne, das ist jetzt eine Insel, die ist an dem Ort, wo ich gerade gesagt habe, es ist tatsächlich eine Insel. Und ja, da Alex steht Alexstrasse.
Ja, genau, die war ja auch damals als Raid geplant da.
Genau, wenn du jetzt die andere Karte damit vergleichst, dann könnte man glauben, dass dieser kleine lila Punkt Dracheninsel sein soll. Genau. Und dann gibt es noch eine Karte. Das ist die hier, auch so super alt, auch konzeptgrafikmäßig. Und da steht genau Quel'Danas.
Genau, ich habe noch eine alte Karte, die ist, boah, weiß ich nicht, da ist aber schon Northrend und sowas alles mit drin. Und da ist Danasos auch auf der rechten Seite von Kalimdor und unter Northrend. Da ist die Insel oben am Sunwell Bro. Und Quel'Talas heißt das da. Und da steht auch schon Silbermond, Ruin, Zulaman und so ein Shit. Da waren die dann schon rausgenommen.
Ich habe auch noch, jetzt komme ich, die Karte hatte ich eigentlich im Kopf, die bei der stehen die Dracheninsel genau da, wo ich meine, nördlich von Stratholm eingezeichnet.
Ich habe echt, also gut, kann auch sein, dass ich, also für mich ist es immer Common Sense gewesen, dass das da oben die Dracheninseln sind. Also diese Insel da, weißt du? Man war für mich immer eigentlich klar, dass das die Dracheninseln sind. Ich meine, die sind ja in Classic dann rausgeflogen. Kann natürlich sein, dass das links war und dass das vielleicht auch irgendwann mal dieses Quel'Talas-Fleckchen geplant war oder sowas, die jetzt einfach nur als Serverübergang genutzt haben, technisch.
Mhm.
Bin gespannt. Ich meine, jetzt werden wir es bald wahrscheinlich noch mehr sehen, wie sie sich das ursprünglich gedacht haben, wenn die Gebiete ja an die normalen Server angeschlossen werden, weil das wird ja jetzt passieren. Bin ich gespannt. Aber ich dachte also, tatsächlich, das ist so.
Das Ding ist, ich sehe, was du sagst. Es kann halt sein, dass es irgendwie stimmt und teilweise auch wieder nicht. Ich glaube, wir sind ja in einer sehr frühen Phase. Ne? Darum steht ja auch überall alles beschriftet. Das ist ja Konzeptphase.
Ja.
Und eine der Karten, die ich gerade eingeblendet habe, die hier, da ist es ja sogar so, dass aus irgendeinem Grund dieser nördliche Teil hier so gestrichelt dargestellt ist. Es wäre da irgendwie untergegangen oder so. Das heißt, es hätte genauso wie auf dieser Karte auch Teile der Broken Isles so eingezeichnet sind.
Mhm.
Und ich glaube, das heißt, in dieser Konzeptphase hat man sich vielleicht sogar überlegt, okay, versenken wir vielleicht den Kontinent.
Also ja, weil ja auch Silbermond-Ruinen, ne?
Genau, also ich sehe beides als möglich. Letztendlich hat man es, so wie es auch jetzt implementiert ist, ist es ja teilweise ganz anders. Die Dimension auf diesen Konzeptgrafiken, da ist ja Quel'Talas extrem groß auf manchen.
Ja, das stimmt auf schon, der nicht.
Ja, aber auf der hier zum Beispiel, Quel'Talas ist da so groß wie ganz immer Sangwald.
Ja, ja, das war auch echt, ich bin wie auch generell spannend, wie sie es jetzt in der nächsten, weil sie müssen die Gebiete ja größer machen. Müssen sie ja. Ist ja. Na, wir sind ja, für heutige Gebiete sind die Gebiete ja ultra klein.
Und wegen dynamischen Fliegen vor allem.
Ja, ich bin super gespannt, wie sie es machen werden, ne? Weil es wird ja eine.
Aber dazu galt ja auch immer, und ich glaube, das fängt gerade auf, so ein bisschen diese Argumentation zu gelten. Und zwar, WoW, die Größen von Locations waren nicht, wie soll man das sagen, realistisch dargestellt.
Mhm.
Sprich, du gehst in so ein Dorf. Sagen wir mal Goldshire oder Brill oder so.
Mhm.
Und dann steht da irgendwie ein Gasthaus, eine Kirche, zwei Wohnhäuser und das war's.
Ja, freilich.
Das ist nicht das, was da lore-technisch steht. Lore-technisch steht da ein Dorf. Das heißt, also nicht 100 Wohnhäuser oder sowas.
Ja, ja,
klar. Man hat das halt immer für die Spiellogik so ein bisschen umgedreht. Und durch das dynamische Fliegen, dass jetzt die Skalen irgendwie viel größer sind, kommen wir jetzt so ein bisschen mehr dahin, dass es die realistische Größe hat, so wie es in der Lore auch wäre.
Ja.
Das ist eigentlich ganz cool, weil aktuell ist immer so sehr schwierig, alles miteinander zu vergleichen, größentechnisch.
Voll, weil auch wenn man jetzt mal so von den Geschichten her geht, haben ja die Scharlachroten da wesentlich mehr. Ne? Also, das war ja richtig Gebäudekomplex und ich habe ja auch Hoffnung, dass in Midnight dieser, was wir jetzt Undermine bekommen oder was die Zaralerkühlenden Dracheninseln waren, bin ich ja ganz stark der Hoffnung, dass dieses Zwischending, was sie in Midnight nutzen werden, die Scharlachroten sein werden. Mit, was du da gerade übrigens hattest, die Cathedral, die da drauf war, das war ja noch was anderes als das Kloster, was dann tatsächlich gekommen ist. Das, was ja jetzt in SOD dann auch tatsächlich kommt an Content, ich hoffe, dass die bringen. Als Raid. Das wäre, also im Ernst, ich glaube, ich hätte mich auf nichts mehr gefreut in gesamt World of Warcraft als ein Raid gegen die Scharlachroten. Ich finde, das ist mit eins der geilsten Sachen und so diese, wie die Human und die Defiers. Das ist halt einfach cool. Das ist so Ground, das ist Space, das ist gut lore-technisch auch beschrieben worden und super geile Fäden, die da miteinander gemacht wurden. Und so geil ist es auch mit den Verlassenen und den Scharlachroten, ne? Und auch mit der Early Geißel und so. Unglaublich cool, unglaublich based und da kann man richtig geiles Zeug bringen. Also ich bin echt gespannt.
Absolut. Also ich glaube auch, dass gerade diese ganzen Verbindungen, ich glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial. Also gerade, also sowohl bei den Elfen und alles, was damit zu tun hat, auch bei den Trollen, auch wie sie die Trolle jetzt wieder zurückbringen, insbesondere halt auch die Amani-Trolle, die sind lore-technisch gerade in einem sehr schwierigen Stand, insbesondere weil wir die Zandalari-Trolle so krass aufgebaut haben und jetzt die die Dings-Trolle, die Dunkelspeer-Trolle sowieso, die sind jetzt gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, stiefmütterlich behandelt und es wirkt halt so komplett off. Es wirkt dazu, die Zandalari haben eine krasse Zivilisation, krasses Königreich, alles Mögliche. Die sind natürlich auch das krasseste Trollvolk. Aber dagegen wirken die Amani-Trolle halt wie so ein primitives, weiß ich nicht.
Ja, leider, ne? Obwohl die, ich hab's ja mal im letzten oder vorletzten Video mit reingenommen gehabt. Die Amani-Trolle haben halt eigentlich ein ultra großes Imperium, ne? Also,
die Zulamak ist ein krasses Empire.
Es ist riesig.
Die hatten ein krasses Empire, deswegen waren die auch so eine heftige Bedrohung, sowohl für die Menschen als auch für die Elfen damals.
Voll. Auch mit dem Dingsbums darunter als Xalatas. Ich meine, Xalatas war ein Zul'Aman, allein das muss uns schon geil sagen. Aber ich war mal hinter Zul'Aman, also es geht tatsächlich. Und man sieht auch, weil Zul'Aman liegt ja quasi auf dem Scherbenwelt-Server. Und man sieht, wie groß sie sich damals Platz genommen haben, um es eventuell auszubauen, vielleicht für die Zukunft oder. Man kann sehen, wie weit die gedacht haben. Und wenn du das siehst, wie groß Zul'Aman ist, das ist insane in den Daten.
Also selbst wenn du einen Addon weitergehst, Richtung
Dracthoron,
Wrath of the Lich King, genau, da haben sie ja mit Fest Dracthoron und so weiter, haben sie ein ganzes Gebiet gegeben. Ja. Und da kriegst du, und die Eistrolle sind lore-technisch, zumindest nach meiner Wahrnehmung, sogar noch deutlich eine Stufe unter den Amani-Trollen.
Locker.
Da hat man dann so eine Vorstellung, welche Dimension. Die Trolle haben über viele Jahrhunderte auch die Oberfläche von Azeroth beherrscht. Bis halt einer der Trollstämme, die wir dann Nachtelfen genannt haben, irgendwann halt alles dominiert haben.
Ja.
Und das ist das nächste Volk, was ja dann spannend wird, wie die Nachtelfen da reagieren. Insbesondere, wenn auch Ashara zurückkommt. Ich glaube, Midnight bietet hier sehr, 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 sehr viel Potenzial. Diese ganze Geschichte rund um dieser Verwandtschaft der verschiedenen Elfenvölker und Ashara insbesondere halt wieder ins Zentrum zu rücken. Das ist ja uralte Lore.
Und nicht nur das, was auch immer sehr viele Leute vergessen, die Amani waren auch im Mist of Pandaria. Sie haben oben Mist of Pandaria überfallen.
Das waren im Wesentlichen die Zandalari, aber Amani-Trolle waren, glaube ich, auch dabei.
Ja, das waren die rechts über Mogushan-Gewölbe. Das ist eine Überfall der Amani-Trolle gewesen.
Ach so, ja, stimmt, richtig. Und da sind verschiedene tatsächlich Trollstämme beteiligt. Aber
klar.
Die Amani-Trolle gehören dazu.
Ja, und das ist geil.
Du kannst die Mobs so durchklicken und die haben immer in ihren Namen-Pattern verschiedene Zugehörigkeit, verschiedenen Stämmen. Ja.
Ja, aber auch, wie gesagt, haben wir wieder dieses Mist of Pandaria, TWW. Ne? Also dieses, was ja alles irgendwie gerade so wunderbar zusammenpasst. Finde ich, dieses Konstrukt.
100%. Wenn du erlaubst, würde ich noch mal zurückkehren zu
Fall of Night. Ja, sorry, dass das so ausgerufert ist, aber das war mir wichtig, das lag mir auf dem Herzen so, weißt du?
Ist in Ordnung. Also, The Fall of Night reveals her true face, she will bring on the ruin. Das sagt also Anzoth über, man weiß nicht wen, vielleicht Zalathas. Und wir haben dieses, dass Zalathas dass wir nicht wissen, wer sie ist, und sobald wie sie offenbart wird, würden wir sie sofort erkennen. Es gibt noch etwas, da bin ich nicht selber drauf gekommen, darum Credits gehen da in dem Fall an Pyromancer, der hat einfach Fall of Night gegoogelt. Und das ist ein bisschen wilde Verbindung. Es gibt in der Serie Babylon 5 eine Folge, die heißt Fall of Night. Und dort spielt mit Claudia Christian. Und Claudia Christian ist die Synchronsprecherin von Xalata. Ich weiß, das ist eine sehr wilde Verbindung.
What?
Ja.
Wie geil ist das denn?
Ja.
Okay, das ist schon sehr geil.
Das ist schon. Wirklich, das ist wild, oder?
Das ist über fünf Wecken wild. Das ist Matrix-mäßig wild. Okay, Das ist brutal. Aber da wäre ich auch nie drauf gekommen, weil ich halt einfach den Namen englischsprachig und so mir sowieso nicht, ne? Boah. Ja. Das ist geil.
Also wenn es kann natürlich Zufall sein, ist jetzt, weil die Wortwahl ist jetzt auch nicht so super kreativ, The Fall of Night, okay. Aber wenn es intended ist, finde ich es richtig geil. Also dann hat Steve Denuser, der wahrscheinlich die Zitate auch hier geschrieben hat, weil er hat die meisten Enzoff und Ilgenov Zitate geschrieben, soweit wir wissen. Er hat ja da richtig an sich zusammengereiht.
Weißt du, was das Geile ist? Ich erinnere mich gerade, muss ich raussuchen, an einen Tweet von Steve Denuser über Babylon 5. Stell dir vor, ich muss suchen, ich werde es heute nach dem Stream suchen. Stell dir vor, der hat vor 2-3 Jahren uns einfach schon den Hint gegeben, so weißt du so. So, der hat uns schon hier Babylon 5 so, ey, wie edel. Ja, jetzt kriegen wir Nightfall, ne? Ja,
ja.
Sehr geil.
Ja, und also, ich frage mich die ganze Zeit so, was soll da passieren? Die haben diese verstörende Vision. Mhm. Die hatten wir eigentlich mit Enzoff. Mhm. Es kann auch sein, dass Enzoff zurückkehrt.
Ja,
ich halte das nicht für völlig ausgeschlossen. Nee. Ja. Ich glaube es auch nicht, aber ich halte es auch nicht für kompletten Unsinn, weil wir haben halt diesen Fisch in Heilsturz. Und dieser Fisch, der ist halt, wir kennen Enzoff auch als sprechender Fisch aus dem Kriegsbringer Ashara-Ding. Mhm. Und auch ansonsten in vielen Gebieten, wo Enzoff Einfluss hat, kennen wir diese Fische mit mehreren Augen. Das war ja zum Beispiel auch in den Zaralek-Höhlen, da war ja auch so ein Tümpel mit so einem Fisch und so. Von daher, das geht schon klar. Und er verwandelt sich auch in den Kraken. Wir wissen, Kraken sind Diener von entweder Neptodon oder Enzoff. Einer von beiden in der Regel. Von daher, ich sehe da eine Verbindung auf jeden Fall.
Auch dann hast du noch so den Kraken oben an Bälle da rumfliegen.
Genau, da ist auch noch so ein Kraken. Und es heißt auch, wenn wir da Licht runterbringen, da warnt uns ja der Fisch, dann
gibt's Ärger.
Wehe uns. Genau. Ja. Und es gibt dann diesen einen Mob, ein Arati, der an der Küste irgendwo liegt. Und den kannst du anklicken und da hatte diese Mission, Licht in die Dunkelheit zu bringen. Und der wurde aufgehalten oder so.
Ja.
Das heißt, es könnte sein, dass die Kraken sich rächen und dass die das Land angreifen.
Kann sein, aber
ich kann mir das nicht ganz vorstellen, ehrlich gesagt.
Also, ich skizziere dir mal gerne, was ab 11.1.5 passiert.
Okay, mach mal.
Also, 11.1.5 kommt und Beledar switcht über zum Ende, also zum geht rüber in die Leere. Deswegen kommt ja Orvenia dahin, ne? Also Orvenia hat ja jetzt schon in 11.07 die Vision da und so weiter und so fort und quatscht da ja schon mit Magni und so. Und da merken wir jetzt schon in 11.07, 11.1, merken wir schon irgendwas, ist mit Beledar, dem geht die Saft aus. 11.1.5 kommt der Nightfall. Renilash passiert. Sprich, Beledar geht über und dem geht wirklich der Saft aus, weil, keine Ahnung, die letzte Kraft wurde durch das Wiederbeleben von Khadgar, durch die Hoffnung, die Anduin vielleicht aus ihm rausgesaugt hat, oder weil wirklich alles Leere da reingegangen ist. Dann kriegen wir die Visionen, um so ein bisschen dagegen anzukämpfen oder uns da durchzukämpfen, um da überhaupt eine Übersicht zu haben. Ähnlich wie wir es auch versucht haben mit Enzoff und vorher bei Furorion. Bevor man sich diesen Umhang erholt, machen wir das an der Pyramide. Die Pyramide, die, by the way, Archedas uns in dieser Titanenscheiben-Quest gezeigt hat, ne? Mhm. Das ist ja die gleiche Pyramide. Genau da sind wir ja in der BFA-Quest-Reihe. Und da mussten wir uns so ein bisschen preparen. Und genau das wird es sein. Und wir haben schon gesehen, wie das aussieht in der Kampagne. Denn das letzte Kampagnenteil, wenn wir Xalatas hinterhergehen, ist ja drumherum alles lila. Und Tentakel kommen aus diesem Kloster da oben raus. Und genau so wird das dann aussehen. Ab 11.1.5, 11.1.7 Und wir versuchen, René Lasch zu verhindern dann. Und dann kommt Wählen, was weiß ich, und wir gehen in den Beledar rein. Und dann müssen wir halt die Astralen verfolgen, die dafür verantwortlich sind. Mit verantwortlich sind.
Okay, kann ich sehen. Also mehrere Fragen habe ich dann. Glaubst du, dass nur Bele da dann in diesen Void-Status übergeht oder betrifft das auch die anderen Kristalle?
Nee, ich glaube tatsächlich nur Bele da, weil die anderen Kristalle ja jetzt auch die ganze Zeit, da kriegen wir es nicht mit, also auch jetzt vom PTR gesehen oder so, kriegen wir es nicht mit, dass sie sich irgendwie changen und dass sie auch eine andere Energie haben. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ich glaube, da hat Odin seine Finger ganz, ganz, ganz krass mit im Spiel. Und die Energie schon anderweitig umgepolt, glaube ich.
Okay. Ja, kann gut sein. Warum?
Warum?
Warum? Ja, also warum?
Sie will das über Beledar nach Azeroth, weil er ein Resonanzkristall ist. Und der geht nicht nur in die eine Richtung, sondern es geht auch in die andere Richtung.
Okay, ja, das sehe ich. Aber warum fällt Beledar in die Dunkelheit?
Ah, maybe, also weil wirklich.
Vollständig, nicht mal am Switchen.
Maybe, weil wirklich, sie hat ja, wir sehen ja durch Alerias Demon Hunter Blick, nenne ich es jetzt einfach mal Lernhunter Blick, dass alles Leere wirklich zum Kristall hochströmt. Nicht nur von Xalatas aus, nicht nur vom Priorat. Wir haben letztens nochmal die Kampagne gemacht, haben uns die Frames nochmal genau angeschaut. Von egal wo. Selbst von Undermine scheint, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, rechts unten ist Undermine und da ist ja auch dieses alte Blut und sowas. Und was Xalatas ja auch sagt, ganz klar aus dem alten Blut, ne, das ist ihr altes, also sie zieht eine Verbindung, sie zieht eben eine Verbindung zu diesem Blut, zu sich irgendwie, als ob es ihr es auch irgendwo wäre. Und alles geht in diesen Kristall. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass unten diese Flamme, die wir von Leere rübergeholt haben, wieder in der Kampagne, in Heilsturz, dass das unser Portal quasi sein wird. Das wird unser Eingang in Beledar sein. Unser Zugang. Mhm. Weil diese Flamme hat essentiell viel damit zu tun, mit Beledar zu tun. Weil da die leeren Anhänger der Arati, die übergelaufen sind, haben ja zuerst die Flamme korrumpiert und dadurch die Macht auf Beledar verstärkt, dass auch Beledar in den Schatten übergegangen ist. Und als wir die Flamme wieder gereinigt haben, ist Beledar auch wieder zum Heiligen gekommen.
Mhm. Ich sehe das auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, wie drücke ich mich aus? Also, ich weiß halt nicht, ob Xalatas, also, was mich daran stört, ist Folgendes. Also, wir haben das Wissen, dass verschiedene Wesen die Möglichkeit haben, uns Visionen oder Täuschungen, telepathische Täuschungen zu vermitteln. Gesichtslose können das. Haben das zum Beispiel gemacht mit Furorion und Sibelian im Sarlacc Raid. Ne? Dass sie haben die dann ihren Daddy gesehen und die waren dann getäuscht von. Und wenn diese Wesen, die das machen, besonders mächtig sind, also zum Beispiel Enzoth oder Yogg-Saron, im Yogg-Saron-Fight passiert das auch. Yogg-Saron schickt uns an verschiedene Orte im Fight, zum Beispiel an den hier in den Königssaal in, ich glaube, Sturmwind schickt er uns.
Ja.
Und noch ein paar andere Orte. Und dann haben wir das mit Visions of Enzoth aus Battle for Azeroth, wo wir eine Vision von Enzoth von Orgrimmar bekommen und eine von Sturmwind, auch in Verbindung mit Aleria und Turalyon und so. Ganz interessant, auch aus heutiger Sicht, ob Enzoth uns da irgendwas zeigen wollte oder und das Arathor spielt da ja auch eine entscheidende Rolle. Von daher, das könnte auch noch in Midnight dann relevant werden, tatsächlich.
Völlig.
Wie auch immer. Das sind halt Kräfte, die verbinde ich sehr, sehr stark mit den alten Göttern und ihren Dienern.
Mhm. Haben aber nicht nur die, ne?
Wer
noch? Arethas und Darion Morgraine. Eine Chapel of Light gibt er ihm seinen Vater. Und dadurch sagt Darion zusammen.
Ja, aber das ist keine Vision.
Naja, er lässt uns alle daran teilhaben, dass dort, wie damals, also es ist eine Vision nicht, genau. Es ist natürlich ein Bild von damals, ein Bild aus der Vergangenheit. Was aber Arthas ja niemals Zugriff drauf hätte in dem Sinne.
In meinem Verständnis ist das, diese Ritter, diese Todesritter, haben eine sehr starke Verbindung zu ihren Vätern. Arthas hat eine starke Verbindung zu seinem Vater. Deswegen redet auch der Vater, wenn Arthas stirbt, deswegen redet der Vater im Intro von Wrath of the Lich King. Darion hat eine starke Verbindung zu seinem Vater, deswegen konnte er sich befreien. Als Anduin mit Herrschaftsmagie bedingt war, war auch Varian am Start und Sauerfang. Sauerfang war jetzt
als nicht Vater,
Start,
aber
Sauerfang hat auch Anduin geprägt, ja, Ziehvater-mäßig. Eigentlich voll. Ziehvater völlig übertrieben, aber.
Ja, aber das war schon so Vaterfigur-technisch, auf jeden Fall.
Genau, auch mit dem Klaps auf die Schulter und so, das hat dieses Vaterfigur-Ding. Und das ist halt so ein Todesritter-Ding. Und ich sehe das eher so wie, das ist so eine Art Manifestation, ein Echo an starken Bindungen oder sowas.
Ja, mehr
das Gefühl. Das ist keine Vision.
Ja, es ist mehr auf der Gefühlsschiene, ne? Ja. Aber was halt auch Xalatas im Telongrosriss mit Aleria halt macht, ne? Würdest du das als eine Vision oder ist das das Gleiche? Dass sie uns zeigt mit Tyrallion und so. Würdest du sagen, das ist das Gleiche?
Shit, da bringst du mich auf was. Oh. Hey, geil, ich wollte nämlich darauf hinaus, dass für mich ist Xalatas kein, also ist nicht von der gleichen, wie soll ich das ausdrücken, von der gleichen Spezies, von der gleichen Herkunft wie die alten Götter und die Gesichtslosen und so. Weil du hast recht, dass Xalatas natürlich in dem Patch Dunkles Herz mit Aleria diesen Quatsch da auf Argus gemacht hat.
Mhm.
Aber macht sie das direkt? Oder benutzt sie dort diese Projektionsanlagen auf Argus? Da haben wir ja auch den Kram mit Velen und so weiter erlebt während des Argus-Patches.
Macht sie das nicht auch in Northrend? Nee, macht sie nicht, ne?
Nee. Also es kann sein, dass Xalatas das kann, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das gesichert ist, dass sie das könnte. Insbesondere, wenn sie das kann, ist auch so, das ist natürlich eine Frage, die stellt sich immer bei so Fähigkeiten, warum benutzt sie es so selten? Weil das ist ja schon eine sehr mächtige Fähigkeit einfach.
Ja, schon. Ich sag mal so, vielleicht kann sie es aber gerade auch gar nicht so sehr, weil sie eben nur ein Avatar ist, ne? Also, wenn wir mal, das ist ja so die Geschichte von World of Warcraft, ne? Medivh, Sargeras und so, wir haben immer diese Avatar-Sachen. Wenn die nicht in ihrem Körper sind, sind die eine Art Avatar, so wie die Titanen ja auch in die Hüter gefahren sind und wie auch immer. Wobei das ist sogar noch ein bisschen mal anders. Das heißt, sie ist jetzt gerade nur eine Art Avatar und kann sich ein bisschen retten, Hauptsache sie überlebt. Und weil damals sie wirklich vielleicht rausgerissen wurde und sich in den Dolch gerettet hat vorher, weiß ich, also wenn sie jetzt Yashara ist.
Ich bin davon überzeugt, dass sie Yashara
ist. Wenn sie jetzt Yashara ist. Das heißt, vielleicht kann sie es auch wieder richtig machen, wenn sie dahin zurückkommt. Jetzt mal eine andere Frage, kurz mal da reingezogen. Wo ist denn das Herz von Yashara gerade? Wäre das für sie nicht super interessant, wenn sie es wäre?
Hatten wir das nicht schon mal?
Ich glaube schon.
Wieder vergessen.
Ich glaube nämlich, das gibt es gerade gar nicht, wo es ist.
Also wir hatten es natürlich zuletzt in Siege of Orgrimmar, also dem Raid am Ende. Ich gucke gerade noch mal im Wiki, ob da irgendwas steht. Aber ich glaube, es war nicht so richtig geklärt.
Nee, meine ich auch. Und dann ist das natürlich eine ziemlich wilde Angelegenheit, wenn sie. Das Herz und so wäre ja schon eigentlich eine interessante Sache. Und dafür braucht sie vielleicht den Sonnenbrunnen.
Also hier steht, dass Garrosh die gesamte Energie des Herzens absorbiert.
Das ist
aufgelöst. Und dann zum Avatar von Yashara schütt. Übrigens sehr witzig, dass wir jetzt auch wieder den Avatar-Begriff haben.
Wir mögen's. Übrigens hatte die Waffe ja, ne?
Wenn er besiegt wird, ist die letzte Energie von Yashara weg und es bleibt nicht zurück als ein verblassender Atem, der dann vergeht.
Okay, weißt du, was mich das jetzt noch direkt weiterbringt? Die Waffe, die in Siege of Orgrimmar droppt, die ja eine Andeutung an Xalatas hat.
Die heißt auch irgendwas mit Xal.
Ja, genau. Xal'Torok oder sowas,
ja.
Und das ist ja dann auch wieder interessant, wenn das vielleicht sein Urname nicht halt Yashara ist, das, was die Titanen ihm gegeben haben, aber er heißt halt Xalatas. Oder Xalatov. Ja.
Also, wenn du mich fragst, heißt Yasharash Eluna hier? Was aber nicht heißt, dass nicht zwangsläufig Xalatas nicht Eluna hier sein kann.
Aber gehen wir dann mal halt anders. Okay, was sagst du denn, was passiert in Nightfall? Rollen wir das Pferd mal von ganz unten auf.
Ich tendiere gerade auch dazu, dass wir erfahren, wer Xalatas wirklich ist.
Jetzt schon?
Ja.
Wird langsamer Zeit. Wie lange haben wir Xalatas? 6, 7, 8 Jahre, ne? Yeah. Schon heftig, ne?
Und nach meinem Dafürhalten ist Xalatas ja ein Nahu.
Mm.
Ein dunkler Nahu. Mm. Einer der ersten Nahu. Mm. Und weil sie auch einer der ersten Nahu ist, glaubt sie auch zu wissen, was Nahu sind und wofür sie da sind. Mm. Und sie ist der Überzeugung, dass die anderen Nahu auf Abwege geraten sind und nicht mehr ihrem ursprünglichen Zweck dienen.
Mhm.
Denn Xalatas sieht diesen Zweck in der Balance zwischen Licht und Schatten, um Stabilität ins Universum zu bringen. Denn diesen Auftrag hat Xalatas und die anderen Nahu bekommen von Illu.
Mhm.
Und Nightfall bringt uns die Nacht und dann wird durch den Kristall werden wir eine Vision bekommen, die von Ovenia in die Wege geleitet worden ist. Und diese Vision, da hören wir nicht Azoroth, sondern wir hören Elun. Und das ermöglicht Xalatas, auf diese ursprünglichen Sternkonstellationsenergien zurückzugreifen und vielleicht auch Energien in Beledar zu benutzen, weil Beledar heißt in den Konzeptgrafen Nahu-Kristall, um wieder eine kristalline Gestalt anzunehmen und damit ihre ursprüngliche Gestalt wieder zu erlangen.
Du weißt ja, das wäre mein Wunsch. Also erstmal, ich würde gerne mit dir gehen. Also das, was ich sage mit Yashara, das ist, was ich mir vorstelle, was sein könnte. Aber du, was ich wollen würde, da gehe ich mit dir. Und ich gehe dann einen Schritt weiter. Du weißt, dass ich denke, dass Azeroth Licht ursprünglicher Natur ist. Und von mir aus ist Xalatas der erste Nahu, der erste Kristall, der rausgeschossen wurde von dem, von dem Gegenüber auf der leeren Seite. Von Azeroth. Wenn wir sagen, Azeroth ist auf der Seite, auf der leeren Seite, erste, was rausgeflogen ist, war Xalatas. Und vielleicht ist Beledar dann der direkte Zwilling zu Xalatas. Da ist der allererste Nahu drin.
Ja.
Der helle.
Sehe ich.
Der helle. Der allererste helle Nahu.
Sehe ich. Ich habe ja mal ein Video gemacht zu Nyarlathotep. Und bei Lovecraft gibt es eine andere Figur. Oh Gott, ich habe gerade ihren Namen vergessen. Die sehe ich als diesen anderen Counterpart. Es gibt eine Liebesbeziehung quasi zwischen diesen beiden Charakteren. Und das hat für mich in der Beschreibung auch und was dieses Wesen kann, sehr große Ähnlichkeit mit Nahu. Von daher, ich kann mir gut vorstellen, dass wir so eine Art Zwillingsgeburt hier haben. Könnte im Übrigen sogar Musha und Anshe sein.
Mhm.
Was ich sehr cool fände. Aber
und
ich
vielleicht ist
will
der
auch
eine
Musha und Anshe überall reindichten. Das ist auch,
yeah, das ist auch geil.
Ich
aber
weiß das.
Ich meine, diese zwei Monde, die wir sehen, können ja sinnbildlich dafür sein und auf beiden in Ebenen zu sehen sein.
Mhm. Mhm. Also ich versuche jetzt mal zu erklären, allein, also ist jetzt nur optisch, man kann jetzt auch ganz viel inhaltlich sagen. Erstmal hast du diesen flatternden Umhang bei Xalatas.
Ja.
Dieser flatternde Umhang von Xalatas geht sehr schön mit diesen Kristallstrukturen einher, die von dem Nahu weggehen. Du hast dann diese zwei Kugeln bei Xalatas und beim Nahu hast du auch diese zwei Kugeln über den Schultern. Du hast sogar diese Schultern, die hochgehen, das hast du beim Nahu auch. Und man könnte sogar sagen, dass dieses in der Mitte dieser leuchtende Kern sich vielleicht in diesem, weiß ich nicht, diesem Dolch, der sich dann wieder bei Xalatas an der Gürtelschnalle so ein bisschen widerspiegelt. Allein optisch gibt es viele Überschneidungen. Und dann in den ganzen Zitaten von Xalatas, sobald du nicht mehr das Mindset hast, Xalatas ist ein Old God, passen auf einmal alle Zitate. Also sobald du sagst, sie ist ein Nahu, alles funktioniert. Es ist, dass sie auch so viel über die Nahu weiß und auch von den ewigen Konflikten der Nahu weiß, dass sie Lure, also den dunklen Nahu, der von Aleria absorbiert wurde, als eine Schönheit bezeichnet, dass sie halt davon spricht, dass die anderen Naru, die auf der Lichtseite sind, verlorene Brüder und Schwestern sind, die zurückkehren werden und so weiter. Für mich passt das halt 1:1.
Ja, das passt gut.
Vor allem das Krasse, ich sehe keinen Widerspruch. Bei allen anderen Geschichten, wenn ich jetzt sage, sie ist ein whatever, ein Konstellar, oder wenn ich sage, sie ist ein alter Gott oder so, dann denke ich mir immer, ja, aber wir haben das und das und das und das, und das spricht einfach dagegen. Aleria sagt, sie ist kein alter Gott zum Beispiel. Ist ein klar, Aleria kann sich irren.
Ja, oder sie kann was anderes. Also sie selbst ist gerade kein alter Gott, aber sie ist ein Teil davon. Der Point ist, wir hatten oft, dass wir gesagt haben, ey, das wäre das Lameste, aber das wird sein. Und wir waren dann so, dass es so war, weißt du? Und genau so sehe ich das gerade mit Xalatas und Yashara. Das ist das Lameste, das ist das, was am nächsten auf der Hand liegt und wo wir immer sagen würden, ja, das ist es, leider. Aber ich bin also mit dir, diese Naru-Ding wäre sick.
Ja. Wenn sie Yashara ist, kriege ich das zusammengebaut? Also ich kriege auch alle anderen Geschichten, die ich gerade erzählt habe, damit zusammengebaut. Das Problem dafür für mich ist nur, es wird alles sehr viel komplizierter. Weil ich sehe Yasharash als obersten alten Gott, von dem die anderen alten Götter abgehen. Kriege ich damit immer noch verbunden, ist aber sehr um die Ecke gedacht. Und noch viel schwieriger ist diese Naru-Geschichte. Weil wir wissen, dass die Naru von Elun irgendwie stammen, ob sie jetzt erschaffen worden sind oder nur eine himmlische Verbindung haben, wie es jetzt in Chroniken Band 4 heißt, das ist unklar. Aber auch das kriegst du verbunden. Warum? Weil dort, wo Yasharash gewesen sein soll, im Brunnen der Ewigkeit, dort haben wir ja auch eine Verbindung zu Elun. Und wir haben auch eine himmlische Verbindung durch Amantul. Nur ist dann die Geschichte sehr viel komplexer und ich weiß nicht so richtig, ob das nicht zu verdreht ist. Also ob man da nicht zu sehr also selbst mir ist das dann so ein bisschen so zu kompliziert, ehrlich gesagt. Also ich habe dann den Eindruck, ich komme nicht mehr richtig mit, wer von wem jetzt abhängt und warum das genau passiert sein soll. Verstehst
lass
du?
Lass mal die langweilige Ensof und Yashara-Kacke weg. Wenn es so kommt, können wir eh wieder sagen, haben wir so gesagt, langweilig, machen wir das nächste. Aber lass uns doch mal bei dem geilen Stuff bleiben. Okay. Naru, ich hab da Fragen an dich. Okay. Erstens, das Kind von Licht und Schatten. Wenn jetzt Xalatas für das Schatten und ersten Schatten-Naru stellt, sagen wir mal, oder leeren Naru stellt, dann haben wir ja vielleicht einen ersten Licht-Naru. Könnte jetzt Belle da sein. Und ich habe ja schon oft die Theorie geäußert, ich glaubte, dass Chris Metzen Anfang das wirklich vorhatte mit Illidan und Xera. Dass Illidan dieser Licht-Judy wird. Dann hätten die beiden quasi, wären die so die Manifestationen von Licht und Schatten. Was kannst du dir denn jetzt vorstellen, wie sie es machen? Also Anduin würde natürlich am ehesten reinspringen gerade, aber das wird ja irgendwie nicht gehen. Oder Anduin nimmt Beledar in sich auf.
Also ich bin der Überzeugung, dass all diese Geschichten, sowas wie, was sind die fünf Fackeln? Was ist das Licht von Kind und Schatten? Dass es darauf nicht eine Antwort gibt.
Ja.
Sondern das ist ein Fraktal. Das heißt, es ist in dem Kosmos selbst gewoben und es ist ein wiederholendes Muster, das du auf verschiedene Dinge anwenden kannst. Deshalb funktionieren bestimmte Sachen. Das ist quasi wie ein Naturgesetz. Das ist wie Schwerkraft oder so, halt nur im Warcraft-Kosmos. Du kannst halt Licht und Schatten zusammenbringen, damit etwas passiert. Einmal das Licht von Kind und Schatten ist der Kosmos vielleicht selbst. Das haben die Titanen darin interpretiert. Ja. Die haben gesagt, okay, Licht und Schatten ist am Anfang des Universums zusammengeprallt und hat damit den Kosmos geboren. Deswegen sagen die Titanen, das Licht, das Kind von Licht und Schatten ist
die das Realität. Universum.
Genau. Xera dachte sich, okay, das Licht von Kind und Schatten soll irgendwie eine neue Zeit anbrechen lassen. So, die Titanen dachten, das ist das Universum selbst. Auch Xera ist das ein Messias. Ein Wesen, was eine bessere Zeit einläuten sollte. Und das hat sie dann in Illidan reininterpretiert. Und sie hat damit genauso recht, wie die Titanen recht damit haben, weil es nur eine Gesetzmäßigkeit ist, eine Art und Weise, wie bestimmte Sachen funktionieren können. Licht und Schatten sind so fundamentale Kräfte, dass wenn du sie zusammenbringst, quasi Zugriff auf eine Art schöpferische, kreative Art hast und du etwas völlig Neues hervorbringen kannst. That's it.
Ja, Ja, auf jeden Fall, glaube ich auch, weil sie damit auch von der schafferischen Seite, von Blizzard-Seiten her, ist das halt einfach etwas, wie man am einfachsten Dinge bringen kann. Weil wir immer wieder auch da hocken werden und sagen werden, das passiert, weil es sich auch ein wiederholendes Muster, wie du schon sagst, ist.
Genau.
Aber dennoch glaube ich, dass sie dann jetzt schon auf etwas hinauf wollen. Also,
ja, Renilash ist das, ist dann das, ne? Also, beziehungsweise die Stunde des Zwielichts. Das ist beides auch wieder. Also,
mit Sicherheit. Mit Sicherheit, ja.
Das Licht des Kindes Schattens, als auch Renilash.
Ja.
Die Kräfte und Mächte, die auf den Seiten des Lichts sind und kämpfen, als auch die Kräfte des Voids. Mhm. Und wenn die aufeinander clashen, dann kann es zu einem kataklysmischen Ereignis kommen. So wie Zanatas sagt im Hinterlichttiegel, wenn hier wahres Licht und wahre Schatten aufeinandertreffen, dann gibt es Zerstörung. Aber aus dieser Zerstörung kommt auch dann wieder was Neues empor. Mhm. Eine neue Epoche. Und das ist ja dann quasi auch, was Chris Metzen sagt oder was viele sagen. Katka sagt das auch. Der wahre Kampf, True Battle.
Ja.
Chris Metzen sagt the final confrontation between light and shadow oder so
ähnlich. Final, wie wir es auch aus dem Comic hatten. Ja.
Nachdem das passiert ist, endet diese Epoche. Diese Epoche des ewigen Konflikts zwischen Licht und Schatten und läutet eine neue Epoche ein.
Aber ich verstehe, und das ist das, was ich nie verstehe. In der Theorie hätte das dann das Ende der World Source Saga sein müssen. Aber ist es nicht. Und das ist das, was so unglaublich schwierig ist, dass das nur Midnight ist.
Yeah.
Das ist was, vielleicht, was ich...
Weil wir es dann auch aufbauen müssen. Die Geschichte der Weltenseelensaga nicht das direkt ist. Das ist aufbauend, damit wir da hinkommen vielleicht.
Ich denke auch. Ich glaube sogar eher, dass das wirklich das finale Battle sein könnte. Und wir dann in The Last Titan halt die Scherben. Und die Konsequenzen vor allem. Die Konsequenzen, weil auch die Titanen müssen dann ja die Konsequenzen aus ihrer Lüge ziehen. Weil, stell mal vor, die waren jetzt vielleicht schuld daran, weil sie mit Kaskarov eine zweite Erdschicht über Azeroth draufgezimmert haben, dass der Kristall Belle da nicht raus konnte, wo er eigentlich, sagen wir mal, schicksalstechnisch hätte hingemusst, ne? Sag mal, Xalatas konnte schön alle 7 Dragon Balls sammeln. Ja, ist so ultra gepowert mit ihren 2 Kugeln auf der Schulter und ist richtig stark. Und Beledar, ja, ist halt ein Noob, weil kam nicht raus. Garage zugeparkt, der Anzeigenhauptmeister war nicht da gewesen. Ja. Licht im Arsch.
Ja, oder ihre Bekämpfung von Sargeras ist das Fatale. Weil Sargeras hätte das gemacht, wo es die Titanen aus Angst oder so nicht gemacht haben. Die Titanen wussten, es musste was gemacht werden und sie haben gezögert und gezögert und gezögert. Mhm. Bis es zu spät war. Das sehe ich auch. Also, das Ding ist, wenn das passiert, was wir so gerade so skizzieren, ne, und wir diese finale Konfrontation haben, dann offenbart sich uns nach meiner Vorstellung etwas Fundamentales über den Kosmos. Sie müssen dann das thematisieren, was viele andere geglaubt haben zu sehen. Beispiel der Kerkermeister, wenn er gesagt hat, ihr seid nicht darauf vorbereitet, was kommt. Sagt übrigens auch Enzoff. Der sagt auch, ihr seid nicht vorbereitet, so what is to come. Es wird immer nur der Kerkermeister zitiert, aber Enzoff hat das Gleiche gesagt.
Ja.
Dann, wir haben, im Prinzip hat Sargeras das sogar gesagt. Sargeras hat, als er Archimond und Kay Jaeden rekrutiert hat, hat Sargeras den beiden angeboten, um sie zu überzeugen, weil die haben gezögert. Mhm. Ja, Velen war ja dagegen und die anderen beiden haben gezögert, die waren nicht sofort dabei. Ja. Aber eines der Argumente, was Sargeras benutzt hat, um die auf seine Seite zu ziehen, war, dass Sargeras ihnen diese fundamentalen Erkenntnisse über den Kosmos teilt.
Ja, das stimmt. Gerade weil
Wir die dann erfahren, was das ist, was steckt hinter Azeroth, was steckt hinter der Schöpfung, was ist quasi was sind die Bedrohungen, die den Kosmos selbst blühen, unabhängig davon, wer jetzt herrscht oder nicht herrscht.
Im Ernst, ich denke auch, dass das auch ein Grund ist, warum jetzt der Dude auf Blue Sky mal kurz die kosmologische Karte noch mal so gedroppt hat in so Einzelteile. Die wissen schon, dass sie jetzt uns alles noch mal erklären wollen. Weil ich es gerade sehr interessant finde aus dem Chat, weil irgendwas muss ja noch im großen Ganzen kommen, dass dann halt Iridikon, ich denke, der geht davon aus, dass sie den Kern angreift. Und sobald die den Kern angreift, werden die Titanen kommen. Aber jetzt möchte ich mit einem Banger auf dich zukommen. Ich glaube, ich habe einen Banger am Start jetzt. Und zwar, wir gehen jetzt davon aus, dass Azeroth nicht der Lichttitan ist, wo ich ja von ausgehe, sondern Azeroth ist wirklich die erste. Sagen wir mal die erste und daraus ist weiteres gekommen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben noch einen zweiten Planeten, der etwas Ähnliches durchgemacht hat und der hätte den Gegenpol zu Xalathas gehabt, den Licht-Naru. Aber die Titanen hatten den Planeten geordnet und nicht nur den Planeten, sondern das Innere, diesen ersten Licht-Naru, haben sie geordnet. Und deswegen hat dieser Planet unglaublich krasse arkane Mächte erschaffen oder hat ein unglaublich starkes arkanes Leylinienfeld. Und das war der Planet Karesh. Und das weiß der Voidwalker vielleicht ein bisschen mehr. Oder gewisse von dem Voidwalker, die jetzt mit den Astralen dann reingebracht werden ins Spiel.
Ja, also ich habe quasi darauf gewartet, ob du jetzt Karesh sagst, Argus oder Draenor.
Nee, Arkan sehe ich dann ja schon. Drei
hätte ich kommen sehen.
Arkan sehe ich ja schon. Krass, Karesh. Stell mal vor, weil die das gemacht haben, gibt es diesen Licht Naru nicht, diesen ersten mehr, diesen allerersten, sag ich mal. Daraus sind vielleicht die anderen Naru, die haben dann auch, vielleicht haben sie sich resettet, die haben auch gar keinen Plan mehr davon, sowas wirklich Status. Die haben dann die Draenei gerettet und und. Aber wir wissen, Karesh ist das älteste explodieren, also noch vor all dem anderen ja. Das würde passen. Jetzt müsste man nur noch rausfinden, was wäre das?
Weißt du, was ich sogar sehe? Ich kann mir sogar vorstellen, dass gar nicht die Titanen schuld daran sind. Dass auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Demensius daran schuld ist. Also,
ja, der hast du erledigt dann.
Ja, die Karesh, die sind selbst schuld. Ich sehe die komplett in so einen Hyperkapitalismus, die sich denken, oh geil, Batterie, lass mal richtig aussaugen, scheißegal, was es mit dem Planeten macht.
Ja, dass das vielleicht der Grund war, warum sie so krass expandieren und Technologie und krass konnten. Das kann natürlich sein. Dass das
ihre Energiequelle war.
Ja, aber wir müssen irgendwo die Lüge der Titanen reinholen. Gut, die kann man da auch fünfmal reinbinden.
Was passiert mit einem Naru, wenn seine Batterie leer ist?
Er fällt um.
Wir haben sogar die Bezeichnung Void God oder so.
Ja.
Und ich sehe das halt voll. Du hast auf Karesh diesen krassen Licht-Naru, vielleicht einen der mächtigsten Naru überhaupt. Und die benutzen das Batterie und saugen den immer weiter leer, bis er leer ist. Mhm. Auf einmal fällt er in die Leere. Und der Naru öffnet Tore. Vielleicht zieht er auch irgendwelche Leute noch auf seine Seite, irgendwelche wie den Locust Walker oder so. Und die helfen ihm noch dabei. Und so kommt Demensius dann in die Realität. Entweder nimmt er den Naru als Avatar oder er, keine Ahnung, ihm wird nur das Tor geöffnet. Da kann man jetzt verschiedene Versionen machen. Das ist auch jetzt nicht so relevant, wie es genau passiert. Aber ich sehe das, dass die Karesh ihren eigenen Untergang herbeigeführt haben. Das ist auch so ein bisschen. Das haben wir auch häufig in Warcraft, ne? Also
Gesellschaftskritik. Quasi wie das
Elfen-Empire.
Ja, das ist die Gesellschaftskritik von Blizzard, die Chris Metzen ja sehr gerne hat, die ja auch sehr gerne teilt, diese Gesellschaftskritik. Aber alles, was du gerade sagst, kann halt auch dafür gezeigt werden, dass natürlich eventuell die Karesh waren dran schuld wegen dem Aussaugen, aber das Umpolen zum Arkanen kann durch die Titanen und die Ordnung gewesen sein. Zum Beispiel. Aber dann durch das, was du sagst, könnten wir es auch so drehen, dass das Xalathas ist.
Ja.
Dass durch den Umkippen.
Genau. Dass sie die Licht-Naru war. Sie wurde ausgesaugt. Und jetzt,
dann.
Keine Ahnung, vielleicht, ich weiß nicht. Die Frage ist, die Weltenseele, die sich mir so lange entzog, dass sie quasi dann Karesh-Weltenseele ausgesaugt hat. Demensius hat sich bedankt.
Und sie mitgenommen
hat. Hat dann den Auftrag bekommen. Jetzt macht das in Azeroth.
Weil wir wissen ja, dass Xanathas früher in Azeroth war, bevor sie sich den Dolch gepackt haben. Wir wissen, dass Demensius schon in Azeroth war. Bei Azeroth. Und es dafür hat sie auch das Geschenk gekriegt.
Es gibt noch eine sehr, sehr interessante Eigenschaft, die Xalathas hat. Und sie unterscheidet von nahezu allen anderen mächtigen Wesen, die es gibt im Warcraft-Universum. Also Titan, Ewige, sonst irgendwas. Xalathas hat in gewisser Hinsicht eine sehr hohe Meinung von Sterblichen.
Ja.
Und das unterscheidet Xalathas extrem. Und wenn die Karesh diejenigen sind, die quasi dafür verantwortlich sind, dass Xalathas zu dem geworden ist, was sie heute ist, ist diese Haltung voll verständlich. Weil Xalathas dann in Anführungsstrichen den Karesh verdankt, warum sie heute so krass ist.
Ja, und dass sie vielleicht auch denkt, das könnte dann doch einen Rückschlag deuten durch Aleria an der, weil sie gedacht hat, wir haben ja schon besondere Helden. Ist ja klar, müsste ja auch sein, ne? Thrall, Khadgar, Aleria, Anduin, das sind die krasseren Helden. Die hat nicht jeder. Die haben halt nur wir. Wir haben in der Sonderausgabe sehr gut zugegriffen. Shiny Pokémon am Start. Und deswegen wundert sie, oder deswegen kann sie doch noch kurz überlistet werden. So minimal, ja, wie das mit dem dunklen Herz.
Aber sie hat Respekt. Wir hatten ja diese Szene mit dem Locust Walker.
Ja.
Und dass der Locust Walker Xalatas überredet hat zu gehen, folgte Xalatas. Das kann heißen, dass die beiden unter einer Decke stecken. Es kann aber auch heißen, dass Xalatas einfach weiß, dass der Locust Walker ziemlich krass ist. Und dass es nicht schlau ist, gegen den zu kämpfen. Vielleicht würde Xalatas gewinnen, meinetwegen. Aber es ist eine Wahrscheinlichkeit da, dass Xalatas verwundet wird, weil sie weiß, hey, Sterbliche darfst du nicht auf die leichten Schultern nehmen. Das unterscheidet Xalatas, wie gesagt, von anderen so krassen Wesen.
Ja, das unterscheidet sie ja generell schon immer, weswegen Xalatas seit ihrer Entstehung ja her ganz anders ist als diese typischen Bösewichte. So ganz anders, ne?
Sie hat nur Aleria immer provoziert. Das ist ausgeklammert. Aleria provoziert sie die ganze Zeit. Und das hat irgendeinen Grund. Sie will, dass Aleria dass sie flippt, genau.
Dass sie in die Leere überkippt,
Genau. Ja. Vielleicht auch, weil sie Aleria, entweder wegen dieser Timeline-Geschichte, dass Aleria und Xalatas irgendwie dasselbe sind, das könnte eine Erklärung sein. Mhm. Oder sie sieht in Aleria auch einen potenziellen Avatar, vielleicht einer, der besser ist als den, den sie gerade hat, weil gerade hat sie nur irgendeinen Elfenkörper. Dann
stell dir mal
sie
vor,
quasi vielleicht den besten, den sie gerade möglich sieht.
Stell dir mal vor, Chris Metzen will vielleicht ein bisschen zurückkehren zu seiner ursprünglichen Idee, Leere und Schatten ist halt bad. Und er will halt mit Aleria zeigen, dass Leere wirklich bad ist. Nein, sie kann es nicht kontrollieren. Weil seit den Lernelfen und seit Aleria wissen wir so, ja, okay, es gibt eine gute Seite der Leere. Was heißt eine gute Seite? Sondern eine Seite, die man unterdrücken kann, die man nutzen kann, die man machen kann und so ein Shit. Und dadurch könnte man jetzt wirklich zeigen, nein, Mann, mit Feuer spielt man einfach nicht. Man kann ein bisschen Schattenpriester-Dasein tun. Okay, that's cool. Aber sich wirklich auf die Leere in den eigenen Körper mit eindringen zu lassen. Nein, das geht zu weit. Das ist einfach Feierabend. Das geht nicht. Das könnte er so wieder zurückbringen zu seiner ursprünglichen Lernidee.
Ja, das ist ja, also die frühe Warcraft Lore, was heißt früher? Die vor 20 Jahren, die war sehr stark von diesem Thema geprägt. Ja. Die Orks haben Hexenmeisterei ziemlich verteufelt, ne? Deswegen sind die Hexenmeister in der Kluft der Schatten und sowas alles.
Ja. Auch bei den Menschen, die waren ja auch im Geheimen, ne? Ganz im Geheimen.
Genau, Nekromantie war bei den Menschen komplett off. Dann
dafür
bei den
ist Kel'Thuzer rausgeflogen und aus Dalaran beinahe.
Genau, bei den Elfen war Arkanmagie geächtet. Also, dass die sterblichen Völker bestimmte Formen der Magie ächten, war früher ganz normal. Und das ist über die Jahre von WoW immer weiter aufgeweicht. Und vielleicht will Chris Metzen da wieder ein bisschen hin zurück.
Glaube ich auch.
Dass da wieder ein bisschen mehr Skepsis herrscht gegenüber diesen kosmischen Mächten und wer sie überhaupt führen darf und wie weit das gehen darf. Und
so. Ja, finde ich auch. Also, da bin ich auch stark dabei, weil das passt halt auch einfach ein bisschen dazu. Nightfall, weil ich es auch gerade gelesen habe, ist mir dann auch, ne? Nightfall könnte dann natürlich dann auch der Fall von Aleria sein. Vielleicht ist sie Renilash. Kann auch sehr gut sein, dass sie Renilash ist, dass sie die Elfe ist. Vielleicht ist es ja auch wirklich in dieser Mythologie eine Elfin, weil Renilash ist ja auch elfisch, eine Elfin, die halt überkippt. Was ich auch ganz interessant finde in der Kampagne, wenn man das letzte Kampagne da spielt, da geht man ja die ganzen Helden ab, ne? Bevor man da hoch zum Prioriat geht. Und da ist man ja auch bei Liadrin, die ja da weghaut. Und die haut dann so einen Schlachtruf rauf und sagt, für Arathor. Liadrin haut raus, für Arathor, für die Blutritter. Hatte Liadrin damals eine Verknüpfung? Nein. Sie war zu der Zeit, noch weit davor, war sie Priester, angehende Priesterin. Ich habe so weit geforscht, dass die Eltern von Liadrin waren ebenfalls Priester und sind in der Schlacht gefallen. Aber zu den Eltern gibt es nur ganz was nebenbei. Die sind in der Schlacht von Geißelangriff dann gefallen.
Okay, also noch nicht so lange her, weil es ist immer relevant, weil Elfen können irgendwie tausend Jahre.
Nee, aber da war sie auch schon alt, ne? Ja, und deswegen ist sie ja von der Priesterschaft abgerückt. Und hat den Priestersein ja abgelehnt und ist Kriegerin geworden und ist dann ja zuerst Blutritterin geworden, weil sie war ja die Erste, die den Nachrudern ausgesaugt hat. Aber zu den Eltern findet man nichts, ob die vielleicht irgendwie mit den Arator damals irgendwie zu tun hatten. Aber habe ich nichts zu gefunden. Warum ruft sie für Arator? Das ist crazy.
Also ich meine, die Blutelfen wissen natürlich ja, von ihrer eigenen Geschichte, also von der Geschichte der Hochelfen dann besser gesprochen, und ihrer Verbindung zu Arator und dass sie sich da ja auch gegenseitig ausgeholfen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade jemand wie Lia drin, die eine starke Verbindung hat zum Licht und nicht so sehr zur Magie, also sie ist jetzt keine Magierin, dass die sich gar nicht, also dass sie sich schon wieder sieht auch in den Idealen der Menschen. Dass sie vielleicht.
Ja, sogar so Halbelfen, ne?
Ja, und dass sie sich vielleicht sogar immer gewünscht hat, dass die Menschen und Elfen sich besser verstehen. Und dass sie eigentlich sehr enthusiastisch ist, jetzt wo sie davon erfahren hat, dass es die Arati gibt.
Natürlich, wenn man, gerade wenn man noch betrifft, dass die, dass sie so die heilige Flamme nutzen, was natürlich vielleicht für sie eine Inspiration sein kann. Gerade, und das ist leider so krass unter den Tisch gefallen, nachdem sie mit Tyr gequatscht hat. Sie war einer der letzten Gäste, die in den letzten Patchen von Dragonflight bei Tyr war, und wir haben keinerlei Kontext. Da ist kein Text gekommen, sie war auf einmal da.
Tyr ist ja auch ein Wielder, wie sagt man, wie würde man aus Deutschland, ein Träger von Lichtmagie.
Ja.
Also jemand, der Lichtmagie anwendet. Und wir wissen auch nicht genau, wie Tyr das macht. Weil das Ding ist, bei Lichtmagie funktioniert in der Regel so, dass das Licht dir gewährt, Lichtmagie zu benutzen. In der Regel ist das so. Ganz ab und zu funktioniert es auch anders. So wie bei den Blutelfen, die oder Hochelfen, die halt quasi den Nahrung benutzt haben. Das passiert ab und zu, aber das ist untypisch.
Ja.
Und es kann sein, dass Tyr ihr vielleicht so ein bisschen noch mehr Tipps gegeben hat, wie er das denn gemacht hat. Wobei ich weiß nicht, wie ich Tyr einordnen soll bei dem Thema. Das ist für mich sehr schwierig. Ich sehe Tyr eigentlich als ein Ritter der Rechtschaffenheit. Da habe ich ihn immer interpretiert. Mhm. Und dann würde ich mir denken, ich würde nicht denken, dass er das Licht zwanghaft benutzt. So sehe ich ihn nicht. Ich sehe ihn wirklich als ein, ich tue das hier, ich diene der Gerechtigkeit, ich will irgendwie das Gute voranbringen oder so. Mhm. Und dass er vom Licht diese Kräfte gestattet bekommt. Ich glaube nicht, dass er die unterwirft. Das würde ich für aktuell nicht sehen.
Glaube ich auch, bin ich dabei auch, dass auch würde ich das ursprüngliche Sageras sehen, wobei er schon der impulsivere, der Retri ist und Agrama ist eher so der Hüter. Ja, und davon ist auch Tyr eher inspiriert und Odin ist eher von Sageras inspiriert. Deswegen werden wir auch Odin und Tyr jetzt bald gegeneinander kämpfen sehen. Weil ich es gerade, leider nimmt mir der Chat heute wirklich alle meine Ideen vorweg. Ich wollte darauf ansprechen. Das wäre natürlich jetzt, weil ich gerade ja gesagt habe, wenn Aleria überfällt und Aleria ist der Nightfall quasi, ja, was ja schon geil wäre und uns hooken würde.
Ja.
Dann.
Und auch Aleria die Relevanz gibt, die sie eigentlich braucht.
Ja, genau. Also genau.
Aktuell hat sie nicht viel Relevanz. Sie hat das dunkle Herz zerstört, das ist ganz okay.
Ja.
Aber ist jetzt ihre Geschichte vorbei? Wäre schon ein bisschen komisch.
Der Punkt ist, jetzt kommt Tyrallion und Tyrallion schafft es nicht, sie rüberzuholen, weil das hat sich ja in der letzten Zeit so ein bisschen hinher, dies, das. Und aber dann kommt Verisa und holt Sylvanas.
Die Kurzgeschichte hat sie auseinandergetrieben. Aber jetzt, wo Tyrallion wieder da war am Ende, da, ich glaube, er oder sie, ich weiß gerade nicht mehr, die sagen ja irgendwie, wenn du sie anklickst, es mag sein, dass gerade letzte Zeit schwierig war, aber wir lieben uns innig und sind immer füreinander da, dies, das, tralala.
Sagt ja auch das Cinematic. Also ganz klar, ich komme immer zu dir zurück.
Ah, ja, genau,
immer,
da kommt das auch drin vor, ja.
Aber trotzdem ist er nicht derjenige, der sie zurückholen kann. Aber Verisa holt Sylvanas und Sylvanas holt Aleria zurück. Wir müssen einen Point of Return für Sylvanas finden. Und das ist er.
Also Sylvanas kann es gibt zwei Sachen, die Aleria flippen lassen können aus psychologischer Sicht, aus meiner Perspektive. Drei. Tyrallion, wenn Tyrallion sich von Aleria abwenden würde. Aber das glaube ich nicht. Erst wenn Aleria zur Leere überfällt, wendet sich Tyrallion vielleicht ab. Aber
Tyrallion
fängt sich an.
Dann nicht.
Arator könnte es sein. Wenn Arator stirbt oder wenn Arator selbst der Lehrer einheimfährt, dass Aleria das nicht aushält und dann flippt Aleria. Mhm. Oder Sylvanas. Sylvanas war immer kritisch für Aleria. Das haben wir ja auch in der Drei-Schwestern-Comic dargestellt, als sie sich treffen.
Und oben in Shadowlands, in Oribos, wenn sie mit Verisa über Sylvanas redet.
Ja.
Brutal.
Ja. Weil die beiden haben halt Ewigkeiten Hand in Hand gekämpft. Die haben auch, Aleria hat auch teilweise zu Sylvanas aufgesehen und sie bewundert und so.
Ja.
Und dass Sylvanas halt in Anführungsstrichen gefallen ist aus ihrer Sicht, macht es halt bitter. Und die Frage ist halt, aber wie sollte Sylvanas das machen? Weil, also das Einzige, was Sylvanas machen könnte, aber ich weiß nicht, ob sie das. Ah, also, was Sylvanas machen könnte, ist, dass Sylvanas uns etwas erzählt über den Kosmos. Theoretisch hat sie wahrscheinlich Wissen. Sie hat mit dem Kerkermeister mehr rumgechillt als alle anderen. Seit Ewigkeiten im Schlund.
Die hat Plan,
safe. Die muss irgendwas wissen. This world is a prison. Vielleicht wusste sie sogar vom Weltenkern und so Geschichten. Ich habe das damals behauptet, dass sie das weiß, aber don't know. Es könnte auch einfach nur ein cooler Spruch gewesen sein. Oder es könnte auch nur dieses, dass die Seelen halt auf ewig verdammt in den Shadowlands verdienen.
Ja,
das
ist ja, das auch bezogen. Ja, das glaube ich. Ja.
Genau. Aber man könnte jetzt diesen Schuh machen, dass sie was weiß. Und dann hätte sie auch Relevanz, sie zurückzubringen. Aber irgendwie, ich sehe nicht, dass Blizzard aktuell Sylvanas in so ein Rampenlicht stellt. Ich kann mir eher vorstellen, dass Sylvanas schleichend zurückkommt. Dass sie irgendwann einfach wieder da chillt, in Tieresfall, dass sie meinetwegen die Führung über die Dark Ranger übernimmt, dass die dann irgendwelche Assassinenaufgaben übernehmen und dann über lange Sicht ist sie dann irgendwann wieder einfach am Start.
Genau das kann ich mir nicht vorstellen. Sie geben ihr nicht so auf leise, weil das gibt ein Palaver, wenn sie auf leise einfach wieder irgendeine Aufgabe übernehmen darf. Nein, sie muss zurückkommen, weil es nur sie gerade kann. Nur sie kann vielleicht aufgrund ihrer Sachen in das mit ihr machen, was Uta mit Sylvanas gemacht hat. In ihren Gedanken, in ihren Verstand und sie anleiten. Und dann sehen wir, anstatt Uta und Sylvanas damals, dieses, wo die an dem Haus waren, weißt du? Du siehst am Windläuferturm einfach Sylvanas Aleria stehen. Hier haben wir gekämpft. Hier haben wir für etwas anderes gestanden. Weißt du, den Point.
Jetzt sehe ich. Das fände ich geil. Also du sagst, dass Aleria flippt und Sylvanas kommt dann und rettet sie quasi. Ja,
genau, weil Verisa holt Sylvanas. Verisa geht los und sagt, wir brauchen sie jetzt irgendwie. Oder Anduin. Also Anduin wäre dafür.
Und, oder so.
Ja, oder na, also Anduin wäre halt ein krasser Kandidat, weil er war der Letzte, der sie getroffen hat. Ne? Also, das wäre und schon
Sylvanas,
geil.
Sylvanas erklärt dann Aleria, worauf Aleria reingefallen ist. Dass und Aleria den gleichen Fehler macht, den Sylvanas gemacht hat.
Und nicht nur
dass Aleria vielleicht etwas erkannt hat, etwas Wichtiges erkannt hat, wo es auch wichtig ist, Veränderungen hervorzubringen, aber dass das nicht heißt, dass du dich mit den Oberschurken einlassen solltest.
Und vor allem, Anduin kann sein, nicht Ende bringen, aber sein Ende seiner Umwandlung. Er hat sich am Gerichtstermin bei Sylvanas in die Hose geschissen, weil er nicht zu sich stehen konnte und sagen konnte, ich hab Scheiße gebaut. Ich hab Scheiße gebaut. Er hat's dann mit Sylvanas bequatscht, er hat dann diesen Weg durch und hat jetzt wieder zur Hoffnung gefunden. Und sein Abschluss, um wirklich wieder zu sein, ist, wenn er da steht und sagt, ihr könnt jetzt auf Sylvanas rumhacken, wie ihr wollt. Aber wir haben Scheiße gebaut. Ich auch. Und ich habe jetzt hier meinen Punkt gefunden. Sylvanas hat ihren Punkt gefunden. Und jetzt gehen wir weiter und retten bitte die Welt und haltet mal die Klappe. Das könnten die super einbauen. Und so ist der Fokus weggeschoben von diesem bösen Sylvanas-Shit, weißt du? Dass man sie zurückholen kann.
Eigentlich ist der ja schon weg, aber er ist nicht in den Köpfen der Leute weg.
Genau. Und das ist also halt, das kannst du damit bringen.
Aus meiner Sicht haben sie Sylvanas eigentlich voll gut gerettet, aber leider nur in Textform und im Spiel nur sehr bedingt, eigentlich fast gar nicht.
Ja, wie wolltest du denn noch machen so? Boah, das war halt so schwierig.
In Textform wird halt klar so, dass der Kerkermeister Sylvanas halt die Zukunft prophezeit hat und es ist eins nach dem anderen eingetroffen.
Ja?
Und dass Sylvanas das halt nach und nach zum Denken gegeben hat, ob der nicht recht hat.
Im Grundding hatte sie ja recht, wie Illidan. Im Grundding hatte sie recht. The world is a prison. Es kann doch nicht sein, dass du stirbst und danach gefoltert, ausgesaugt oder auf ewig dienen musst. Das kann ja nicht sein.
Und aus meiner Sicht, das Problem ist heute nicht gelöst. Also
ja, leider.
Nur weil da jetzt Pelagos sagt, ob wir in Obwohl uns da die Seele in der Bastion oder im Ahnwald ausgenuckelt wird, ändert jetzt unterm Strich auch nichts.
Solange du bei Pelagos nicht hingehen kannst und selber entscheiden kannst, was du denn gerne hättest, ist der Bums kacke. Und da hatte Sylvanas recht. Bei Illidan haben wir es damals cool gefunden. Sylvanas Gut wurde halt auch von Alex Afreabi halt so beschissen runtergeschrieben. Wissen wir alle.
Unsere Seelen dienen halt einem höheren Zweck. Und dieser höhere Zweck ist diesen Anima-Fluss zu gewährleisten. Und dieser Anima-Fluss, der wiederum dient nur der Stabilität, die die Titanen halt gebaut haben. Beziehungsweise die Ersten. Also offiziell sind sie Ersten. Ich sage, das waren die Titanen. Die haben die Shadowlands verändert, zu dem, was sie heute sind. Nämlich zu einem Stasis-Universum, wo nie wirklich was verloren geht. Mhm. Und eigentlich müsste das Universum einen entropischen Zerfall dahin siechen, irgendwann auf lange Sicht. Aber das wollten die Titanen nicht. Die Titanen wollten Azoth gefangen nehmen. Sie wollten so einen Anima-Fluss-Kreislauf bauen. Und alles bleibt so, wie es ist. Und nichts wird sich dran rütteln. Das ist so die Titanen-Strategie gewesen. Und sie haben damit sehr großen Erfolg gehabt. Einzige, was sie nicht berechnet haben, ist, dass einer aus ihren eigenen Reihen auf einmal anfängt, sich gegen sie zu wenden.
Der Punkt ist, guck mal, in der Theorie müsste, wenn das passiert, was ich halt echt geil finden würde, weil Sylvanas, die muss nicht irgendwo zurück, krass, dies, das, aber die muss irgendwie zurückkommen. Also die muss da sein, ja? Auch wie Illidan halt zurückkommen muss, das ist halt schon klar. Und wir wissen, ey, Chris Metzen, wenn der Illidan holt, holt er auch Sylvanas.
Du hast übrigens hundertprozentig recht mit deinem Video, ne? Also
welches?
Kleinigkeiten könnten anders kommen. Das Illidan-Video. Illidan und Sagaras sich vereinen werden. Das wird hundertprozentig passieren. Ich gehe stark davon aus.
Chat, könnt ihr mal kurz bitte alle festhalten? Das war jetzt gerade so Ritterschlag. Ja?
ich hab nur vermisst, dass du nicht Nighthold so richtig ins Zentrum genommen hast in der Argumentation, weil Sagaras das selbst wollte schon mal. Also Sagaras wollte. Also Gul'dan sollte den Körper von Illidan holen, damit Sagaras in den Körper von Illidan kann. Sagaras wollte das schon. Ja. Und jetzt musst du noch Illidans auch wollen und dann
passt es auch.
Hochzeit.
Der Punkt ist aber jetzt, ne? Wenn das so in diese Richtung kommt, ich find's super, ich find's geil. Wir müssten irgendwo die Nachtelfen einbinden. Muss. Du kannst so ein Shit leider nicht ohne die machen. So, Tyrande und Malfurion sind im Rentenalter angekommen. Man könnte es jetzt auf Low Bob hingehen und sagen, okay, Elune spricht noch einmal durch Tyrande, weil sie ihr Nachtkrieger sein vielleicht jetzt verliert.
Die haben sich ja verabschiedet, mehr oder weniger, in Dragonflight, ne?
Voll,
also es gab ja diese Szene mit dem Baum. Und mit Chandris, da gab es ja Gruppenumarmung. Ich glaube, die erste Gruppenumarmung im WoW.
Der erste Kuss und, war dann kurz davor.
Der erste Kuss, genau. Mhm. Der erste Kuss und die erste Gruppenumarmung. Davor hatten wir nur einfache Umarmung zwischen Clea und Pelagos.
Genau.
Auf jeden Fall, da haben die ja schon so ein bisschen dieses gesagt, okay, Chandris, jetzt ist ein bisschen deine Zeit. Das war ja indirekt auch Thema.
Wie bei Gen halt und Tochter.
Genau, wie bei Gen, wo das die Tochter auch übernommen hat, genau. Also die nächste Generation soll immer mehr ins Lampenlicht rücken. Was sie übrigens bei Dagran gerade exzellent macht.
Ja,
also Dagran, richtig sick. Und ich glaube auch übrigens, dass Dagran unser Companion für die Delves in Midnight wird. Bin ich hundertprozentig von überzeugt.
Kann gut sein. Ablösen. Weiß ich nicht. Weil ich denke schon, sie werden in Richtung Imperator drücken. Also sie werden den schon hoch aufsteigen lassen und dann kommt der nicht mehr mit uns mit. Vielleicht als eine Art Reise zum Entwickeln, damit er mehr Erfahrung sammelt, um dann das Zepter in die Hand zu nehmen. Aber ja, schwierig. Aber der wird der Imperator werden. Ja. Und der wird
aber
krass.
Dagran ist so krass. Also ich glaube, das ist das erste Mal, also meiner Meinung nach, dass Blizzard es schafft, innerhalb von einem Add-on einen Charakter so sympathisch zu machen. Also in diesem Maße, das ist das geht sonst eigentlich nur mit Schurken, weil Schurken meistens super viel Charisma haben, sonst funktionieren Schurken nicht. Denatrius ist so ein Ding.
Ja.
Wormsandi? Aber mit Verbündeten. Stimmt, Wormsandi ist auch so ein, aber Wormsandi hat auch diese Schurkenhafte.
Ja, genau, der ist der Böse, der ist der Bad Boy. Das ist so ein
Bad Boy Charisma, das funktioniert sehr, sehr schnell. Aber dass du einen Good Guy hast, der Charisma hat, das ist sehr selten. Und da ist Dagran sehr, sehr.
Ja, voll. Ist wie früher mal Anduin, nur in wesentlich besser geschrieben.
Ja.
Der muss, der wird auch noch geformt. So
funktioniert. Anduin ist bis heute in der Community sehr.
Ja, leider.
Ich glaube, die Hälfte der Spieler mag Anduin überhaupt nicht.
Ja, vor allem, egal wie viel harte Scheiße er geformt wird, die packen den immer noch als weichen kleinen Bubi hin und das ist er einfach nicht. Also im Ernst. Mein Dagran wird auch noch durch Scheiße laufen müssen. Der wird noch geformt werden und der wird noch, Lack abkriegen.
Anduin ist so ganz komisch geframed, aber ist auch Blizzard ein bisschen selbst an Schuld. Ja, das ist jetzt nicht so, dass das nur community-driven ist.
Mist of Pandaria war halt übel
vor allem. Der hat auch einfach die größte Scheiße durchgemacht, die man überhaupt durchmachen kann. Und wenn man dann mal ein bisschen traurig ist und depressive Phase hat, ist das jetzt nicht so. Also wer hätte das nicht? Das macht ihn so glaubhaft als Charakter eigentlich.
Allein nur den Stuff bis Mist of Pandaria. Nur da würde schon die Hälfte von uns einfach zerbrechen und einen Therapeuten haben. Und dann kommt der Shit bis Legion, dass dein Vater einfach zerfetzt wird. Und nicht mal irgendwas übrig bleibt.
Und dann bist du auf einmal eine Verantwortung, König zu sein. Und
ist so. An der Stelle wären 99% von uns raus.
Ja, aber wenn ich von heute auf morgen König wäre, hätte ich Scheißerei, sage ich, wie es ist.
Ja, und er hat das ja gewuppt. Er hat es ja wirklich gewuppt. Und dann ist der für, keine Ahnung, der hat die Archon beinahe getötet. So, weißt du, was ich meine? So, der hat die Shadowlands ins übelste Verderbnis und damit die Realität gefährdet. So, hallo? Ja, egal.
Und er hat halt auch so eine innere Krise gehabt mit seinem Weltbild, weil er so Pazifist war und dann gemerkt hat,
voll
das
geht
halt nicht. Weil Pazifismus funktioniert halt nur, wenn alle mitmachen. Dann hat er oder weniger auch gelernt.
Also wie gesagt, für mich ist Anduin ja auch mit einer der besten Bossfights überhaupt im Mausoleum. Das war halt auch wirklich ein sehr geiler Bossfight. Aber auch, für mich ist der die beste Geschichte. Before the Storm. Ich meine, ich liebe Sylvanas und ich liebe Illidan. Und das Buch Illidan ist geil. Buch Arthas ist geil. Aber wie er geschrieben ist in Before the Storm und seine Handlung, seine Denkweise, seine, wie er sich damit auseinandersetzt, ist unvergleichlich in diesem Genre. Er hat auch voll die
Motive gehabt mit dem Zusammenkunft der Familien. Ne? Also er wollte ja die Untoten, die Verlassenen, wieder mit ihren Familien zusammenbringen und so.
Das, ja, auch das Wie.
Das war voll edel von ihm, so, keine Ahnung. Das war einer der edelsten Taten, die wir eigentlich im WoW bisher hatten. Insbesondere, weil bei den Menschen, die unter uns sind, so verhasst. Es gibt halt diejenigen, die sie ausrotten wollen und die anderen hassen sie einfach nur. Ja. Und Anduin hat mal einen Schritt in diese Richtung gemacht. Das
und es hat ja auch funktioniert. Das ist es ja eben. Es hat ja gezeigt, dass er recht hat. Und guck mal, wen das umgedreht hat, ne? Tyrallion und Gen, was er damit bewirkt hat. Natürlich ist Gen danach kein untoten Liebhaber geworden oder sowas, ne? Aber guck mal, wie Tyrallion sich gedreht hat und wie Gen sich aufgeschlossen hat. Sonst hätten wir nicht den Gen, den wir haben. Und sorry, so sehr ich Gen hasse, weil er gut geschrieben ist, so sehr hat das seine Story einfach so krass verbessert.
Da muss ich auch sagen, bei der Worgen-Traditions-Quest-Reihe, da sagt Gen ja am Ende einen Satz, den finde ich so stark. Also ich finde, da sind wir auch wieder bei diesem Thema Gesellschaftskritik, wo er halt sagt, ich merke, dass die Welt sich ändert.
Mm, ja, geil. Ja.
Dass er da nicht ganz mitgehen kann. Aber er weiß, dass er das Problem ist. So.
Ein Satz, den ich von gewissen Politikern vermisse. So gewisse Antreten.
Das ist wieder dieses Gesellschaftskritik-Ding, was Blizzard manchmal macht. Und das
machen die
gut. Ich finde das sehr, sehr nice.
Das machen die sehr gut. Aber wie gesagt, das wäre ohne Anduin, wäre er niemals dahin gekommen. Anduin hat so viel bewirkt in diesem Spiel. Passiv, aktiv, es ist so krass eigentlich. Ja, aber wir waren bei Tyrande und Malfurion. Denkst du, die könnten das machen, dass eine Elune noch mal zum Abschied, also quasi wie jetzt das mit Magni. Magni verliert die Gabe von Azeroth und wird wieder zum Mensch. Und jetzt vielleicht geht Tyrande und merkt so im Garten, während sie mit Malfurion da so am Rumschippen ist, die haben ja Gartenarbeit angekündigt, und sie merkt so, oh, es verlässt mich irgendwas. Und ein letztes Mal kommt Elune zu ihr und sagt, so, du hast jetzt deinen Sold erfüllt, ich lasse dich jetzt auch wirklich los, aber du solltest den letzten Hass in dir wirklich aufgeben. Einfach nur dieser Sidespin, so, ey, du hast da noch was.
Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob Elune so eine gute Göttin ist. Ich glaube, die Nachtelfen sehen das gerne in ihr, aber du hast da
gut. Geh mal anders in die Richtung. Geh mal in die Richtung, dass Tyrande denkt, sie muss jetzt sie ist komplett rein, sie hat die Nachtelfen abgegeben, sie ist mit Malfurion endlich nach Milliarden Jahren von World of Warcraft, darf sie mit ihm mal sein. Und sie hat immer noch, merkt sie, da nagt noch was an ihr. Die Hass, die hat ihr nicht verziehen. Und das muss sie noch machen. Das würde gehen. Würde ein paar Spiele auf jeden Fall.
Du könntest die Winterkönigin noch mal zurückbringen. Ich finde es auch interessant, dass in Dragonflight die Winterkönigin eine Rolle spielt. Mehrmals. Ja. Immer nur so, jetzt nicht so, die hat jetzt nicht so richtig krasse Auftritte oder sowas, was hat dieses ganz am Anfang, wo du mal Furion abgibst. Du hast halt, aber du hast dann auch die, die Nightfee ja in.
In Amidrasil da.
Im Zwargrünen Traum anwesend, genau.
So komisch.
Und so weiter.
Genau. Die hatten dann ja keine Quest, kein gar nichts.
Genau, und ich glaube, also sie halten sich da auf jeden Fall die Hintertürchen offen und
ja.
Das Ding ist, wenn, also wenn wir jetzt mit Elun sprechen wollen würden, dann wäre die Winterkönigin die, die wir fragen, hey, was ist die Telefonnummer?
Ja.
Also das ist die beste Adresse, die wir haben aktuell.
Es kann ja auch sein, dass Al-Chirande, wie ich sage, etwas merkt und daraufhin halt einfach zur Winterkönigin geht und sagt, ey, irgendwann ist da gerade, ist quasi wie so ein Gang zum Frauenarzt oder so. Ich weiß, ich bin Kerl, sorry, ist anmaßend, aber weiß nicht, wie ihr euch da fühlt. Ich kann glaube, so, wir können sowas Ähnliches so ein inneres nicht umsetzen. Gefühl hat. Ja, genau, so ein inneres Gefühl. Irgendwas stimmt halt einfach nicht. Und ja, sie geht zur Winterkönigin. Vielleicht mit Ysera auch. Kann ja auch sein, dass Ysera sie irgendwie, also über Merinda, dass sie sagt, oh, ich gehe nochmal in die Shadowlands. Und dann chillt Ysera da vielleicht auch gerade bei der Winterkönigin. Und sie redet dann darüber und sagt, ey, vielleicht hast du noch tief etwas in dir, was du noch aufgeben musst. Sie merkt, dass sie vielleicht mit nicht zur Ruhe kommen kann mit Malfurion und sie muss noch etwas aufgeben. Und dann kommt halt der Shit. Hm. Und sie sagt halt, ja, du musst die.
Also wir wissen halt, dass die Winterkönigin mit Elun reden kann. Das wissen wir.
Ja.
Aus dem Cinematic, wo die Elun über Tyrande spricht, da sagt die Winterkönigin, ja, ich habe dich um Hilfe gerufen und gebeten und sowas alles. Das heißt, zumindest diese Richtung geht. Ob Elun dann antworten kann, ist eine andere Frage.
Elun hat gesagt, sie hat es ja gehört. Elun wusste es ja auf jeden Fall, weil sonst hätte sie ja nicht den Baum abfackeln lassen.
Genau, das heißt, wir wissen, die Winterkönigin kann Elun rufen. Wie sie das macht, keine Ahnung, aber sie kann's.
Aber andersrum ist halt schwierig, ja.
Könnte sein, dass es andersrum schwierig ist, dass andersrum
Elun. Weil deswegen ist sie ja über Tyrande gegangen.
Genau, dass sie so ein Gefäß braucht. Das kann sein, ja.
Vielleicht sagt sie
gar nicht körperlich ist oder so.
Vielleicht kommt es auch daher. Vielleicht wird es in die Richtung kommen. Elun will noch mal mit der Winterkönigin reden und sagt, ey, du musst noch das und das machen, weil dein ISDN-Leitung, dein Modem ist noch nicht ganz mit Amidrasil verknüpft. So. Du musst noch da und da das Kabel einstecken und sie braucht halt Tyrande dafür. Und dann bauscht sich das darauf auf und dann sagt sie halt Tyrande tschüss das letzte Mal und Tyrande merkt so, boah, nee, irgendwas
wir können ja über Mirifra gehen und so. Die haben ja sowieso Verbindung zum Smaragdgrüntraum und vielleicht haben die da, die haben bestimmt Verbindung. Ja, doch, das geht. Ich würde jetzt noch, bevor wir Schluss machen für heute, noch ein Thema aufgreifen.
Ja.
Und zwar Ovenia.
Ja.
Wir hatten im letzten Lorewalker schon einmal darüber gesprochen. Wir haben jetzt in der Book of Direct dieses Bild gehabt, wo Ovenia vor der Weltenseele ist. Und in dem Konzeptbuch aus der Collector's Edition von The War of Wind ist ein Text über Ovenia. Und hier schreibt Thrall über Ovenia bei Feelwet. Somehow she is involved in the visions of Azeroth has been sending us. Also irgendwie sei Ovenia darin involviert, uns die Visionen von Azeroth, wie Azeroth uns die Visionen sendet.
Das ist sehr schwierig geschrieben. Das ist sehr, sehr, sehr,
sehr abstrakte Umschreibung, ja. Und jetzt frage ich mich, wir wissen ja nicht, warum Azeroth angefangen hat, uns Visionen zu schicken. Wissen wir nicht. Also warum ist, was führte dazu, dass das angefangen hat?
Naja, das Gleiche, was bei Karish. Die Zerstörung der Welt.
Ja, aber noch wurde ja nichts zerstört.
Naja, aber sie merkt also schon, dass die Zerstörung kommt.
Ja, aber pass auf, das Ding ist mit der Zerstörung der Welt, also es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Entweder es war der Kerkermeister draufgehauen hat. Dann ist aber die Frage, warum sind 2 Jahre oder noch mehr vergangen seitdem? 5 sind es, glaube ich. Ne? 2 Jahre Dragonfly, 3 Jahre Shadowlands, irgendwie so.
Naja.
Warum hat das so lange gedauert? Wenn es Sagaras war mit dem Schwert, dann ist noch mehr diese Frage, warum hat 10 Jahre gedauert oder 8 oder wie viel auch
immer vergangen ist. Sie hat es ja versucht, Battle for Azeroth, mit Magni, mit den Thelgar. Schon selbst bei den Thrägar hat sie es vielleicht versucht. Aber der Kern, anders als bei Karesh, wo es vielleicht keinen Kern gab, hat sie es versucht. Warte mal, wo ich jetzt gerade bei Karesh denke. Ne?
Also, Kann das sein, dass ich wollte eigentlich was auf anderes hinaus.
Ja, ja,
ich wollte sagen, dass Ovenia, sie ist ja somehow involved, durch ein Ritual die Weltenseele in Anführungsstrichen beigebracht hat, vielleicht wissentlich, vielleicht unwissentlich, zu wie die Weltenseele die Kristalle nutzen kann, um das Signal zu verstärken.
Wir wissen diesen Tanz, darauf spielt es an, dieses Cinematic, was ja noch irgendwie kommen muss, ne? Dieser Tanz von Ovenia, der wird noch irgendwie kommen. Das wird höchstwahrscheinlich jetzt das Cinematic sein. Und nach diesem Tanz wird sie dann dort bei der Weltenseele sein. Ist jetzt nur die Frage, ist es dann aktuell oder ist es vielleicht eine Rückblende, sodass sie mit Azeroth sprechen konnte und ihr gesagt hat, ey, du musst Visionen lossenden?
Ich denke, glaube, sie hat das schon mal gemacht.
Na, glaube ich
nicht. Also, wenn sie mit Magni redet, sagt sie ja schon, sie wurde losgeschickt vor längerer Zeit.
Visionen, ähnlich wie auch der Imperator mit Schwertspitze Ramdrein Visionen gekriegt hat und losgeschickt wurde. Kann ja sein, dass sie jetzt seit 15 Jahren auf dem Weg ist. Also seit 15 Jahren sind auch die Arathi auf dem Weg. Vor 15 Jahren auch Magni und so. Also kann sein, dass das Schwertspitzen-Reinrammen-Ding das war. Was dann losgetreten hat. Aber
wie ist sie dann, also okay, es kann natürlich sein, dass dieser Text der Collector's Edition, dass ich den überinterpretiere, aber wie ist sie dann involviert in der Geschichte, wie das Arzt
naja, sie uns ist,
Visionen schickt?
Sie ist ähnlich involviert, wie ein Anduin involviert ist und auch ein Thrall involviert ist. Sie
aber warum steht dann da nicht einfach, sie bekommt genauso Visionen wie ich und Anduin?
Ja.
Das ist eine seltsame Formulierung dafür, wenn das sein soll, oder nicht?
Definitiv, weil sie vielleicht noch eine andere Verbindung hat. Thrall, wissen wir schon, auch aus zukünftigen Sachen, er kriegt weiterhin seine Erdenbindung nicht zurück. Er wird nicht wieder richtiger Charmy werden.
Ich hab eine Idee. Ich will kurz, das könnte kompletter Unsinn sein. Was ist, wenn es an den Wurzeln liegt? Die Wurzeln sind sowas wie Kabel.
Ja.
Die Wurzeln erreichen den Weltenkern. Azeroth kann die Wurzeln nutzen, um ein Signal zu senden. Und das landet da beim Kristall, der dann angeschlossen ist und erleuchtet.
Ja. Und da wollte ich jetzt auch gerade hin. Thrall kriegt halt seine Erdsachen nicht zurück. Anduin ist Licht. Der wird über das Licht, über den Kristall auch getriggert. Und ansonsten haben wir Magier, Modera, die diese Sachen gekriegt haben. Wahrscheinlich auch wegen Kristall, Leylinien oder sonstigen Bums. Darüber ist es gegangen. Ovenia ist die einzige Druidin. Die ist diejenige, die wirklich mit der Welt sprechen kann.
Ja.
Vielleicht kommt Druide da jetzt auch nochmal.
Weiß ich nicht, aber naturverbunden auf jeden Fall.
Ja, schon. Das ist schon Druide, möchten wir mal sagen. Das ist schon Druide.
Ja, das Ding ist mit Druide ist immer, ich hab. Dieses Druiden-Thema, seit den Druss bin ich so ein bisschen, oh Gott, sind die Druiden einfach nur Titanen gebrainwashte Leute so, weil die Druss irgendwie eigentlich eine tiefere Wahrheit erkannt haben, aber sind dabei auch irgendwie durchgedreht.
Ja, aber so könntest du dann wirklich auch Tyrande und Malfurion dahin holen, by the way. Dann hörtest du die schon dafür den Sylvanas-Plot, hörtest du die gleich da, weil vielleicht brauchen wir Malfurion mal wieder und Tyrande lässt jetzt nicht mehr los, geht jetzt mit ihm überall hin.
Ja.
Haben wir sonst krasse Schamanen, / Druiden gerade eben, die wir da noch reinbringen können? Krasse, so richtig heftige? Thrall nicht mehr. Sein Sohnemann?
Ja, aber ich glaube, Thrall wird gerade wieder als Schamane aufgebaut.
Schwierig. Darum ist er ja
auch bei der Quest bei den Donner.
Ja, das ist Erfahrung. Dabei. Das ist Erfahrung. Ich würde nicht sagen, dass das was ist, dass er erst wieder zurückkommt, weißt du?
Ja, es gibt diesen einen Typen vom Irdenen Ring, wie hieß der Typ? Der geht auch immer zu Thrall, wenn die Hütte brennt.
Der mit O.
Ist immer sein.
Ja.
Ja, ich vergesse immer seinen Namen, aber ja, es gibt halt.
Aber der ist doch relativ unwichtig, oder?
Ja, aber wie gesagt, das ist halt immer der Typ, wenn irgendwas los ist.
Ja, weil er der einzige andere beim Irdenen Ring ist, der einen Namen hat. Wir haben halt jetzt auch nicht wirklich viele.
Das stimmt.
Man könnte sagen, Ebenhorn.
Er halt der Oberste.
Ebenhorn könnte man da hinbringen. Als Erdaspekt. Ja, okay,
wenn du den als Schamanen oder Druiden.
Ja, Erdaspekt ist halt schon ein bisschen krass, oder? Kallegos ruft ihn vielleicht aufgrund dessen, weil sie merken, okay, da ist irgendwie was mit Erde oder so. Das kann natürlich schon
müssen
sein.
Die das, also wenn ich Dragonflight am Ende richtig verstanden habe, dann ist das ja so, dass Azeroth selbst die alle ermächtigt hat. Und ja. Da müssen das ja alle von denen hören, alle sechs.
Ja, vielleicht hören sowieso, aber er kann vielleicht insbesondere, weil, wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, ne, damals Thrall und Netharion hatten zu tief geschnüffelt und sind deswegen verrückt geworden. Deswegen könnte Ebenhorn da vielleicht tatsächlich, das könnte passen mit Ebenhorn. Das könnte wirklich passen. Mhm. Aber ansonsten ist Malfurion natürlich der, ne? Ja. Gibt schon fast nichts Krasseres als Malfurion im Druidentum. Orono? War das der Orono?
Nein, ich meine, theoretisch sind die Spieler ja die Anführer des Irdenen Rings. Aber das ist ja eh ein Problem mit Legion.
Und auch des Zirkel des Szenarios quasi, ne? Der Druiden auch.
Da habe ich mich ja, ich habe ja gedacht, dass sie das machen. Ich glaube, ich habe das am Anfang von The War Within oder vor The War Within gesagt. Ich habe ja gedacht, okay, wenn wir so krass sind, so wie uns das erzählt wurde in Shadowlands mit Schlundgänger und keine Ahnung was, dass wir auch die Vision bekommen. Dass wir halt Visionen bekommen bei Nord, dann kann Arzt uns auch direkt was erzählen.
Das ist die Frage, kriegen wir sie eigentlich? Ich glaube, das ist noch nie irgendwo richtig bestätigt worden, dass wir sie auch haben.
Ich glaube nicht, weil wenn es so wäre, dann würde ich mir denken, dann dann sollten wir doch was darüber bekommen, oder nicht? Also würde uns doch irgendjemand, dann würden wir jemanden fragen oder jemand würde uns darauf ansprechen. Oder
es wäre halt nie so ein Third-Party-Cinematic, sondern wir würden mal eine Vision kriegen. Das ist ja schon lange nicht mehr so gewesen.
Zum Beispiel, als wir mit Khadgar gesprochen haben bei Amir-Trassil, Khadgar sagt doch irgendwie sowas, yo, ich habe gehört, hier ein paar Leute haben Visionen und so.
Ja. Der hätte uns ja gefragt, hast du auch welche?
Reden, wenn wir die auch bekommen.
Ja, genau. Ey, hast du auch welche gehabt? Ach so, ja, dann lass doch mal reden darüber. Ja, stimmt schon. Da bin ich ja bei dir. Ja.
Ja,
ja,
ich
glaub, okay.
Ich nehme das jetzt so ein bisschen zurück, dass wir Spieler jetzt irgendwie die krassesten Helden sind, was ich auch gut finde. Ich fand das immer nicht so ganz so.
Es war so, in Lich King war es geil. In Lich King war es geil, aber dass dann Tyrion der Krassere war, ist richtig so. Die Klassenhallen waren geil. Wir hätten auch ein Offizier werden können, ein krasser Mitstreiter. Wir hätten nicht der Anführer des Orden werden können. Bei dem Rat der Tirisfalen bin ich da zum Beispiel anders. Weil der Rat der Tirisfalen ist ein kleiner, geheimer Unterorden. Da hätten wir mit Anführer sein können. Das ist in Ordnung, aber wir sind damit immer noch weit unter den Kirin Tor.
Ich fänd's da besser, wenn sie da weiter dieses Kommandantending gemacht hätten.
Ja, auf jeden Fall. Ne?
So von wegen, okay, wir haben jetzt hier eine militärische Operation, du hast die Führung, aber du bist jetzt nicht der Anführer des Volkes, des Ordens.
Du bist ein Offizier, fertig. Ja, du bist gerade hier verantwortlich und wenn Scheiße läuft, bist du verantwortlich. Sowas halt. Und das ist auch okay. Okay. Ja. Dann, also, Orvenia mit den Wurzeln. Ja, doch, ich denke schon, dass das so eine Art.
Spieler sind die Kapuzenmänner. Ich, ganz im Ernst, als ich das Video gemacht habe, habe ich auch darüber nachgedacht, zu sagen, die Spieler sind die Kapuzenmänner. Aber ich habe den Take dann doch gelassen. Weil
halt so,
mir zu mimisch war.
Das ist halt so weird, ne? Das ist halt so weird mit den Kapuzenmännern. Das ist sowieso so ein Meme himself. Wusstest du eigentlich, dass in Carthel Nathria auch so ein Kapuzenmann abgebildet ist?
Ja, ja. Es gibt verschiedene, Es gibt bei dem Tower da ungesehenen Gäste gibt es welche.
Ja.
Es gibt welche, die so frei rumstehen und aus meiner Sicht sieht man auch in den Fenstern von Castle Nathria.
Ja, genau da ist der, ja.
Sieht man die auch, ja.
Meine ich auch, ja. Ja, aber gut. Also, wird Orvenia wild oder wird sie nicht so wild? Was sagst du? Also wird sie richtig krass wichtig, Anduin wichtig oder höher? Wird sie der Gegenpart von Xalathas? Sowas halt?
Nee. Aber sie hat eine sehr wichtige Rolle. Ich versuche gerade einen Vergleich zu finden. Ich glaube, Orvenia wird uns was sehr Wichtiges offenbaren. Orvenia ist auch das Werkzeug, um uns über, also wenn wir was erfahren über Elune oder Eona, dann über Orvenia.
Ja.
Und ich traue ihnen zu, dass sie uns erzählen, was quasi diese Wurzeln in Luna hier und sowas alles auf sich haben, oder zumindest teilweise. Und da wird Orvenia eine zentrale Rolle spielen. Und dafür ist Ovenia super wichtig. Sie ist eher ein erzählerisches Mittel, als dass Ovenia selbst zum krassen Champion wird, die irgendwas mega krasses macht.
So denkst du, wir werden durch die Vision, durch diese Cinematic, die erste richtige Nachricht von Azeroth bekommen?
Du meinst außer Anduin.
Ja, genau. Das war, haben wir nicht gekriegt. So, nee.
Nee, aber da haben wir wenigstens Azeroth gehört.
Das stimmt ist ja, schon, ja.
Das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir da ganz sicher wissen, dass wir Azeroth Stimme gehört haben. Azeroth, ja.
Glaubst du, wir kriegen jetzt unsere erste Kurznachricht, unsere erste WhatsApp?
Also ich glaube, ja, könnte sein.
Übrigens, das wäre wild.
Ich bin überzeugt, dass Azeroth doch zwar Schara gesprochen hat, aber das ist ein anderes Thema.
Das wäre aber schon wild. Das wäre sehr, sehr wild.
Was sie damit machen könnten, ist ein Bruch in der Erzählung. Weil gerade ist es so, dass wir Xalatas hinterherlaufen.
Ja.
Die ganze Zeit.
Ja. Und wir wissen nicht, welchen Schritt wir machen sollen. Genau. Wir können nur reagieren, anstatt agieren. Ja.
Wir sind nach Insel nach Dorn gekommen, dann sind wir nach
Ashkayn runter
und so weiter. Immer weil sie uns da haben wollte, um Sachen zu erreichen. Ob alles geklappt hat oder nicht, ist mal eine ganz andere Frage, aber grundsätzlich laufen Xalatas hinterher. Die lenkt, wo wir sind. Und wenn sie jetzt das brechen wollen, dann brauchen wir jemanden, der diese Autorität hat. Und selbst Katka hat keine Ahnung. Selbst Katka denkt sich so, ja, keine Ahnung, lass mal Magni fragen. Magni
fragt Azeroth,
fällt um.
Sowieso. Also gerade wenn du jetzt die nächste Quest nimmst, der Kirin Tor-Reihe, die ja jetzt selbst, wo der letzte, das letzte Cinematic wurde ja jetzt tatsächlich schon veröffentlicht auf dem PTR. Also dieses Stay a while and listen und so. Und die sind mit sich selbst beschäftigt. Nimm Katka und die Kirin Tor komplett raus und Kalegos und Jaina, die haben eine andere Ovenia, Beschäftigung.
Übrigens reinkommen. Ovenia könnte uns sagen, wie wir direkt mit Azeroth sprechen können.
Ja.
Und dann machen wir ein krasses Ritual. Für sie ist das vielleicht ein bisschen einfacher, weil sie hat das vielleicht schon mal ein paar Mal gemacht. Aber wir müssen da sonst welche Mühen aufbringen und dann schaffen wir es, uns einmal mit Azeroth zu unterhalten. Vielleicht nur eine Minute oder so. Aber dann kann uns Azeroth sagen, okay, pass auf. Folgendes ist Sache. Das und das und das ist das Problem. Ihr müsst jetzt da hingehen und dieses Problem lösen. Und dann können sie einen erzählerischen Sprung machen, den sie sonst nicht schaffen könnten. Dann könnten sie uns irgendwie nach Karesh schicken. Dann könnten sie uns auf den Mond schicken. Dann könnten sie uns zu den Titanen schicken.
Das ist nicht WoW. WoW ist keine, Azeroth wird keine klare Aussage machen. Azeroth wird etwas deuten. Vielleicht sowas wie, sie deutet auf den Kristall, öffnet ihn oder sowas. Weißt du? So ein Bums. So ganz kryptisch.
Es kann dort, kryptisch sein, auf jeden Fall.
Dort, wo die Sonne scheint.
Muss nicht so explizit sein.
Und dadurch gehen wir halt in den Kristall rein. Das könnte halt sein.
Ja. Es kann halt sowas sein wie so ganz, ganz kryptisch wie statt Anduin sagt Azeroth Champion. Dann
sie mit Azeroth aufleuchten. Nein, ich glaube, sie redet mit Ovenia. Dann redet sie mit Ovenia reden und sie wird ihr sagen und Ovenia wird uns dann sagen, sie hat mir gezeigt, dass wir da oben in den Kristall müssen. Fertig, sowas
halt. Also wie die Zwischensequenz,
Ja, das kann sein.
Und dann das vielleicht auch kryptisch, gar nicht volle ganze Sätze oder so, sondern immer nur so einzelne Wörter, so. Das sehe ich halt.
Guck mal, ich hab noch was, ne?
Also, weißt du, was ich auch geil fände? Wenn nicht jedes Wort in unserer Sprache wäre.
Auch so ein bisschen drakonisch.
Bisschen drakonisch,
melodisch,
bisschen Sprache der Leere und so, verschiedene Sprachen und
Seraph-Mortis.
Und dass wir auch manche Sachen nicht entschlüsseln können mit unserem aktuellen Wissen und dass wir dann erst in 3 Add-ons später sagen, ach, das hat sie übrigens
gesagt. Boah, voll, das wäre geil, das wäre tatsächlich. Aber generell würde ich mich freuen, wenn sie drakonisch spricht. Das würde einfach schon geil sein, einfach. Da werde ich schon gehypt. Wir machen das Odin-Ding heute auf jeden Fall nicht mehr auf. Und das heben wir uns fürs nächste auf. Aber was ich dich auch gerade eben, oder was da jetzt auch noch mit reinpasst, fragen will, was ist, also wenn wir das jetzt mit reinnehmen und mit Karesh und hast du nicht gesehen und dann den Naru oder sowas, der Antrieb der Titanen, wir sagen ja immer ein Kosmos, divided will not survive und Gleichgewichte und so ein Scheiß. Wir haben ja eine Theorie, dass wir sagen, dass die ursprünglichen Titanen die 3 Stück sind, die auch die gleiche Farbe haben. Und da fehlt ja ein Vierter.
Amakul, Norgon und Golganef.
Ja, genau. Und da fehlt ja ein Vierter, ne? War das Karesh? Da
fehlt ein Vierter.
Ja, weil immer 4. Die anderen sind 4. Okay. In den Schattending ist 4. Schattenlanden sind 4. Was ist, wenn Karesh der 4. war bei den Pantheon? Bei dem ursprünglichen Pantheon. Und deswegen, und nur deswegen, machen sie gerade die ganze Scheiße.
Das Problem ist, wir haben noch mehr Titan. Also wir wissen, dass wir mehr Titan haben.
Wir haben mehr Welten sehen, ja.
Okay, okay. Oh, das ist halt, da sind verschiedene Fragen geknüpft. Waren die ganzen Titanen Welten sehen vorher? Wenn ja, nein, dann haben wir auch mehr potenzielle Titanen.
Glaube ich eben nicht, ja. Glaube ich nicht.
So,
also nicht alle Weltenseelen sind rein. Nicht alle Weltenseelen sind unbedingt Titan. Und Argus könnte in der Theorie auch zu irgendeiner anderen Entität gehört haben.
Ja, aber wenn die Weltenseele von Karesh dieser Titan geworden wäre,
ja,
warum zählst du dann zum Beispiel Argus nicht in diese
Wegen dem Sein, dass da Dimensius angelockt wurde wegen der arkanen Energie. Arkane Energie, Pantheon des Arkans, Ordnung,
ja, aber, Arkan. Aber du, also ich meine, dein Argument dafür, dass es vier sein müssen, war ja, dass die anderen auch vier sind. Aber
es kann natürlich sein, dass Sargeras, Agrama und Licht sind. Eona und Kaskarov sind Leben meinetwegen. Und da fehlen halt noch die anderen. Oder die sind halt ebenfalls in Kerne eingesperrt, damit sie nicht evolieren.
Und was mit Azoth? Azoth
wäre First One.
Ja.
First One.
I don't know. Ich sehe nicht den Zwang, dass es vier sein müssen.
Ja, natürlich sehe ich auch nicht unbedingt. Aber ich sehe halt die Brücke wegen diesem thematischen Arkanen, extrem starken Arkanen. Und dass das ein bisschen mit der Lüge der Titanen zu tun haben könnte. Dass Dimensius da, die schon angefangen hat, das Gleichgewicht einzureißen. Mhm. Ja. Und vielleicht ist der Voidwalker, hat er wie halt, also ein Hüter, der vielleicht den Reste von Karesh in sich hat. So wie halt auch die Hüter bei uns das in sich hatten oder so ein Scheiß.
Okay, ja,
dass er irgendwie schon mal so grob, ja,
geflüchtet ist, wie bei Norgannon.
Ja.
Norgannon Schutzzauber. Mhm. Also sehe ich irgendwie irgendwo, aber ich, wie gesagt, ich glaube am Wesentlichen, hätte Karesh eine Weltenseele gehabt, das ist ja sowieso erstmal eine Annahme.
Ja, genau.
Nicht hundertprozentig, aber es ist schon sehr plausibel.
Gut, der Voidwalker sagt halt schon ganz klar, dass die Welt auch zu ihnen geredet hat, also mit den Visionen.
Genau,
dass
sie auch strahlende Visionen hatten. Ja. Das ist sehr stark Hinweis auf jeden Fall. Und ich sehe auch, dass wenn die Weltenseele erwacht wäre, dass das auf jeden Fall ein Arkaner Titan geworden wäre. Aber ich sehe nicht um die Notwendigkeit, dass es vier unbedingt sein müssen. Mhm. Und noch viel weniger, ich glaube, es gibt halt einfach Weltenseelen. Und Weltenseelen können werden, whatever. Mm. Und die Titanen waren halt besonders gut darin, ihre Dragon Balls einzusammeln. Mm. Und es gibt aber vielleicht tatsächlich diesen ursprünglichen Titan, und das ist Amantul. Und Amantul war keine Weltenseele. Der weiß auch von seiner eigenen Geburt nicht, der war einfach da. So, don't know. Der kommt
wurde geprintet. Ja, genau.
Genau. Und der hat seinen Ursprung von den Ersten. Und jetzt kann man sich überlegen, wer sind die Ersten? Azoth ist hundertprozentig dabei. Vielleicht sind aber auch einige andere Wesen, die wir bereits kennen, auch Erste. Elune, Anche, Sagras,
ja, klar.
Whatever. So, ich glaube so.
Ja.
Karesh. Ich würde Karesh nicht auf die Ebene als Ersten packen.
Nee, ja, auch nicht. Nee.
Aber als potenziellen Titan auf jeden Fall. Da gehe ich mit.
Ja, weil ich finde es recht spannend, wie sie jetzt so ein bisschen die Astralen, die Stars, Midnight und so, das wäre halt alles so Zündstoff, den wir da haben könnten. Und wir müssten noch irgendwie, weil das ist das ziemlich, ziemlich extrem Komische, dass sie jetzt Orvena so reinbringen und alle sind jetzt dann durch, ne? Aleria kriegt ihren, okay, Thrall halt nicht wirklich, der ist wirklich nur als Ziehvater mit, das wissen wir. Aber alle außer der Voidwalker, den haben wir seitdem nicht mehr gesehen und das ist sehr, sehr komisch.
Das ist tatsächlich komisch. Was macht der Typ?
Ja, das ist sehr, sehr krass. Und auch die Astralen also
unser,
so.
Unser heftiger Mentor, dem nichts anderes wichtig ist, als Aleria irgendwie zum Super-Champion wird,
ja,
den sehen wir einfach die ganze Zeit nicht.
Gerade jetzt, seltsam, ja, gerade dort. Und auch die Astralen, die greifen beim Telongros-Riss noch mit an, greifen Uldua mit an, ganz wichtig. Und jetzt nie wieder irgendwo gesehen, die Dudes. Die waren nicht mehr da. Auch ganz interessant, dass sie auf dem Jubiläums-Event auf einmal nicht da sind. Das ist auch ganz, ganz, ganz interessant.
Fürchtet sich der Voidwalker vom strahlenden Gesang? Könnte das sein?
Vom Licht. vom absoluten Licht. Ja,
irgendwie sowas.
Vielleicht aber nicht der strahlende Gesang, vielleicht von dem Feuer, die heilige Flamme. Das ist ja nochmal ein bisschen anderes Licht.
Guck mal, es gibt doch, wenn du den White Walker immer anklickst, ne?
Ja.
Dann hat er ja seinen Pist.
Ja.
Kram, ne? Also was er sagt,
wenn ihr wüsstet, wer ich bin, oder wenn ich meinen Namen sage, öffnen sich sofort hunderte Portale und ich bin tot.
Genau, und das haben wir immer darauf bezogen, das irgendwie auf die Leere zu ziehen.
Wir hatten auch mal die Idee mit den Astralkönigen. Genau,
was ist, wenn sich, ja, mit den Astralkönigen, aber was ist, wenn es eher das Licht ist? Dass der sich vor dem Licht fürchtet.
Vielleicht war der ewig mal
wie Illidan. Wenn das Licht wüsste, wer er ist.
So, der hat gesagt, ey, ich nehme eure Gabe nicht an, verpisst euch.
Und vielleicht hat er sogar ein paar Nahu weggetötet.
Ja. Ein bisschen heftigere
Albin oder so. Mächtiger zu werden oder so.
Ja, das kann natürlich sein, ja.
Der Locuswalker hat ja auch Aleria mehr oder weniger beigebracht, wie man einen Nahu aufsaugt. Also vielleicht hat er es auch ein paar Mal gemacht. Und
vielleicht
die Nahu mögen den überhaupt nicht.
Vielleicht war er derjenige, der dann auch dafür gesorgt hat, dass Karesh eben zur Ordnung gewechselt ist. Und die den ihren, sagen wir mal, Nahu ausgesaugt haben bis zum geht nicht mehr. Und dass dadurch der Planet kollabiert ist.
Was ich gerne sehen würde, ist ja, dass Salatas und der Locuswalker eine große gemeinsame Vergangenheit haben.
Ja.
Entweder als Verbündete oder als Feinde. Ich finde beide Geschichten fände ich interessant.
Verbündet ist aber super schwierig, das noch hinzukriegen. Boah, dann hat der echt so ein weirdes, falsches Spiel gespielt, so, weißt du? Mhm. Wie gesagt, gerade jetzt
sagt er. Es könnte auch so ein Hin und Her sein. Also, oder vielleicht auch eher so ein Ashara-Endsoft-Ding.
Ja.
Liebesbeziehung, auch so eine On-Off-Beziehung. Ja. Sie können nicht ohne einander, aber sie hassen sich eigentlich.
Ich weiß nicht. Wie gesagt, entweder ist derjenige, der schuld ist, dass Karesh gewandelt ist zur Ordnung und dass sie dann alles ausgesaugt haben und so. Das war also der Duty, der schuld ist. Aber ich sehe dieses, was er meint, wenn er sagt, wer er ist, sehe ich ganz klar, wie wir bei der Nexus-Prinzessin eben auch mitbekommen, dass sie ja dort mit einer Kaiserin, Königin oder wie auch immer spricht und sie auch den Befehl hatte, die Königin zu töten, der Spinnen. Also Neferes zu töten. Nein, nicht Neferes, also Anzurek.
Siehst du noch, also ich bin ja eines der anderen Universen, die ich ja sehr mag, außer Warcraft und Star Trek, ist Batman. Und bei Batman ist es ja häufig so, dass Batman so der Buhmann ist für die Gesellschaft. Ja.
Unser Steve Denuser.
unser Steve Denuser, genau. Vielleicht ist Locuswalker auch derjenige, wo alle glauben, er ist schuld, aber er ist es gar nicht.
Kann natürlich, also von seinem Volk. Dass das Volk das denkt. Ja, kann natürlich sein. Und dass du so eine Hand Auserwählter wirklich wissen, was abgegangen ist, in diesem engen Kreis waren und alle anderen
Astralen übelst
gegen ihn sind.
Illidan haben alle geblämt und Verräter genannt und sonst was, aber eigentlich
nur die eigenen Demon Hunter wussten Bescheid und wussten, dass alles richtig ist, was gemacht wird. Und so hat er seine paar Astralen um sich geschart, die auch alle wissen, that is true, so.
Genau, ja. Und dann kannst du auch noch sagen, dass Salazar dann der Joker ist.
Ja.
Und ja.
Ich meine, sie haben übertrieben viel Marvel-Adaption betrieben. Gerade jetzt in The War Within. Wahrscheinlich, weil früher viel gesagt wurde, ey, ihr macht alles von Marvel nach, haben sie so richtig übertrieben jetzt. Dann brauchen wir auch ein bisschen DC, oder? Nicht nur Marvel.
Ja, und dann irgendwann fragen wir den Locuswalker, sag mal, warum bist du nie mit der Wahrheit rausgerückt? Und dann sagt er, weil die Wahrheit für die Menschen nicht gut genug ist oder so. Und dann
so ein Batman-Zitat.
Und geht weg.
Boah, so ein richtig geiles Batman-Zitat. Manchmal braucht die Menschheit einen anderen Helden. Ich bin nicht der Held, den ich sein, der ich sage, ja, schon, gibt schon geile Zitate dann auf jeden Fall. Ja, das wäre geil, würde ich fühlen, würde ich sehen. Hätte ich Bock drauf. Ja.
Und nachdem Aleria in die Leere fällt, sagt ihr, warum fallen wir Bruce?
Ja. Boah, geil. Ja. Ich glaube, wir haben heute schon wieder super aufgeräumt. Wir haben den Müll rausgebracht, würde ich sagen. Wir müssen nächste Woche definitiv über Odin sprechen. Definitiv. Und über die Insel der Sirenen sprechen. Da ist einiges gekommen. Noch. Ich habe sie gar nicht so wichtig geschätzt. Jetzt habe ich ein paar Bilder gesehen und das hat sich 180 Grad gedreht. Aber sie nehmen da, glaube ich, eine ganz andere, also die machen schon wieder ein komplett neues Fass auf, Was irgendwie sehr wild ist. Ich verstehe das nicht. Blizzard, komisch gerade. Sehr, sehr komisch. Aber vielleicht kommt da hinterher alles richtig, ne? Ja. Schauen wir mal, wann wir jetzt nächstes Mal Lorewalker machen. Vielleicht kriegen wir ja noch Informationen, ob nächsten Mittwoch dann tatsächlich wieder eine Titanscheiben-Fragmenten-Quest kommt oder vielleicht, ob es bis zum Patch jetzt erstmal damit war.
Ich glaube, es war's jetzt.
Kann sein.
Ich fände es komisch, dass sie den Rhythmus auf einmal verändern. Haben sie alle 2 Wochen gemacht oder auf einmal nicht mehr?
Beim ersten Mal waren es 3 Wochen, oder nicht? Es war die Titanscheiben-Quest, dann kam die Tiefen-Quest, dann kam die du kannst Weltquest auswählen oder Weltboss töten oder sowas Quest. Und dann kam wieder die Titanscheiben-Quest. Aber dann sind 2 Wochen
Wir haben 16. oder Dezember oder so war der nächste Patch?
17. ja, 17. glaube ich, ne?
17. okay, dann haben wir dann noch 3 Mittwoche zwischen, theoretisch. Also 27. 4. 11.
18. bei uns halt und 17. Armiland, ja.
Okay. 27. 4. 11. ja. Also 27. 4. würde ich noch sehen.
Und dann am 18. halt wieder. Pünktlich mit Patch.
So, du meinst, dass sie dann noch mal beim Patch
noch mal was hinzufügen? Wir
machen 27. und 11.
Kann sein, ja.
Aber ich hätte jetzt eher gedacht, sie machen gar keine mehr. Wir werden sehen.
Ja. Ja, ich bin da höchstens dran. Wir werden uns mal gucken, ob wir irgendwelche. Ich werde mal versuchen, da rauszufinden. Ich schreibe da mal hin. Vielleicht sagen sie es ja sogar, ob da noch was kommt oder so. Glaube ich jetzt nicht. Aber dann können wir uns ja noch mal bequatschen, ob wir dann am Mittwoch machen oder ob wir wieder ganz normal am Dienstag machen oder was. Schauen wir mal.
Ja. Ich glaube, langfristig wäre es eine schlaue Idee, wenn wir die Aufnahme auf Mittwoch oder Donnerstag
verschieben. Ja, weil Patch, Cinematic, jeder hat das gespielt, Wir nehmen nicht mal alles vorweg. Ich glaube, an sich wäre es tatsächlich schon sehr intens, wenn wir das machen. Ja. Ich glaube, dann bleiben wir am Mittwoch, oder? Erstmal einfach. Wir können es ja, wir sind ja
schon. Ja, spontan. Können wir.
Na, Donnerstag dürfen wir nicht, ist schon klar. Donnerstag dürfen wir nicht. Nee, Mittwoch, dann machen wir Mittwoch.
Gut, dann machen wir Mittwoch als neuen Standardtag.
Ja. Also für euch auf YouTube ändert sich natürlich nichts. Oder Spotify oder sonstiges. Übrigens, vielen lieben Dank. Wir haben irgend so eine Auszeichnung gekriegt. Wir waren im Gaming-Bereich. Sind wir in so und so top gekommen. Habe ich eine E-Mail gekriegt.
Oha.
Wir sind einer der erfolgreichsten deutschsprachigen RPG-Podcasts. Irgendwo auf Apple und irgendwann mit Spotify war da. Danke an euch.
Geil.
Vielen lieben Dank.
Nice.
Wir sind, by the way, wesentlich erfolgreicher, also wirklich wesentlich erfolgreicher auf Spotify, Apple und auf der Chromie.de-Webseite, weil da kann man den ja auch runterladen, als ansatzweise auf Twitch oder auf YouTube. Also das ist minimal. Die Impressions, nur damit du die Zahl mal hast, um einfach noch mal am Ende euch auch noch mal ein bisschen Glück Geile zu machen. Die Impressions für den Lorewalker auf der Chromie.de-Seite gehen in die Hunderttausende im letzten halben Jahr.
Nice.
In die Hunderttausende. Die Impressions.
Dafür, dass wir hier so ein, ich sag jetzt mal, Nischen-Lore-Talk, der auch relativ tief ist und wahrscheinlich. Also, ich meine, wie viele Leute interessieren sich in der Tiefe für Lore? Ich glaube, gar nicht so viele.
Und wir sind dann ja noch abgedrehte Lore. Wir sind ja nicht nur Lore. Wir erklären euch ja nicht die Lore, sondern wir drehen sie halt um.
Also, wir spinnen ja viel rum, ne? Und ich glaube auch viel von dem, ich will jetzt Marcel da ein bisschen rausnehmen, viel von dem, was ich erzähle, ist ganz schöner Unsinn.
Boah, dann nehme ich mich, glaube ich, nicht so raus.
Ja. Von daher, es freut mich schon sehr.
Das ist krass, das aber ist ihr könnt trotzdem von Spotify auch zwischendurch mal YouTube mitlaufen lassen, bitte. Na, Spaß, alles gut. Soll ja Spaß machen, das Ding. Und ich hoffe, ihr habt alle Spaß. Vielen lieben Dank an dich für die wieder mal geil. War wirklich, wirklich sehr schönes Gespinst. Ist halt schön momentan in WoW, muss man echt sagen. Ist wirklich lore-technisch nach Dragonflight, ist es sehr, sehr, sehr angenehm gerade.
Ich glaube, ich bin seit Legion nicht mehr so krass involviert in die Lore.
Ja, gebe ich dir recht. Bin ich seit Legion. Ja, BFA war halt. Ja, okay. Ja. BFA würde ich ausklammern, weil Sylvanas. Aber das war dann spezifisch.
Ja, ich war auch im BFA und Shadowlands. Ich war da schon krass drin. Aber bei Legion war
mein persönlicher Peak
mit der Lore, weil so viel passiert ist mit Sagas, mit Argus und keine Ahnung was. Das war für mich damals ein komplette Explosion im Kopf. Ich weiß nicht, ob die Virtua Saga wird da wahrscheinlich auch ankommen irgendwann. Aktuell ist sie noch auf dem Level da dran zu kratzen, aber vielleicht wird sie das noch übertreffen. Also wenn wir wirklich, wenn wirklich Amantul irgendwann zukommt und Sagras und
ja.
Vielleicht noch Dementius und Xalatas ist der erste Naru und Elun und keine Ahnung was, dann wird's getoppt, klar. Aber ich bin jetzt schon dabei zu sagen, wir kratzen an den
Es macht halt einfach auch unglaublich Spaß, weil auch das Drumherum halt sehr gut passt, wie damals in Legion. Ne, die gute Kommunikation Blizzard, gute Features, die allgemeine Stimmung in World of Warcraft, abgesehen von gewissen Brontosauriern-Shopmounts, ist relativ geil. Es ist relativ
ja.
Und das treibt natürlich, glaube ich, noch mehr an, den Spaß so dahin zu haben. Ne?
Vor allem die Stimmung ein paar Monate nach Erscheinen des Addons. Am Addon-Anfang sind immer alle gehypt. Also bei jedem Addon, egal welches.
Aber sie kippt gerade nicht so. Das ist das.
Sie kippt nicht, genau.
Ja. Ich meine, klar, da war dieser Patch mit den Bugs. Das hatte Gründe. Blizzard hat schlecht kommuniziert. Aber es hatte ja gute Gründe, warum die da waren. Aber ansonsten, die allgemeine Stimmung kippt einfach immer noch nicht um. Finde ich auch irgendwie schade, dass The War Within nicht bei den Game Awards mitgelistet ist, jetzt da sie Expansions mit reinnehmen. Verstehe ich wirklich nicht, dass da nicht WoW mit drin ist. Kann ich halt nicht nachvollziehen. Ich meine, es hat unglaublich viele Awards dieses Jahr gewonnen. Inklusion hat WoW einen abgeräumt. Vor allem auch für Behinderung, mit Spielern mit Behinderung. Da gab's auch noch mal einen extra Award. Wie sehr geht ein Spiel darauf ein, um Spiele zu inkludieren? Also, das ist auch noch mal so ein Inklusions-Award gewesen. Da hat das Team gewonnen.
Phobia-Dings und so Kram.
Ja, gehabt, auch mit Blindensprache und allem möglichen. Da war super viel auch noch aus Dragonflight, wurde da ein bisschen was mit drüber genommen, weil ja sehr viel Adaption kam in diese Richtung, auch mit den Niffen damals. Wir haben
Text-to-Speech immer weiter ausgebaut bekommen. Das ist Ich benutze ja auch relativ viel Text-to-Speech tatsächlich im Spiel. Ich mag das tatsächlich. Gerade
cool,
bei Questtexten und Büchern. Ich habe mir hier diese, man kann die Natural Speaker von Windows mit GitHub-Hacks kann man sich zugänglich machen. Und dann hat man eine relativ gute Text-to-Speech in WoW.
Oh, das ist natürlich das geil. Nice. Ja, und auch sonst haben die halt echt viel abgeräumt eigentlich. Also für WoW-Verhältnisse, das räumt halt nie viel ab, ist schon klar, ne? Aber schade. Also das hätte ich bei den Game Awards tatsächlich wirklich gern gesehen, weil man muss schon sagen, dass selbst die großen Medienzeitschriften, auch vor allem die deutschen, diese Kehrtwende von World of Warcraft schreiben, das bedeutet schon eine Menge. Also die wissen, die machen mit der genau anderen Sache halt Geld. So, dass sie das jetzt andersrum schreiben, ist schon
wild. Ich habe auch, was ja auch krass ist, es gibt viele Content-Creator, die WoW den Rücken gekehrt haben im Laufe der letzten Jahre und die zu WoW zurückgekehrt sind in The War Within.
Ja.
Und das zeigt halt auch so, The War Within hat es irgendwie geschafft, zumindest aktuell, das kann natürlich noch alles kippen, gucken, ich hoffe nicht, sondern ich hoffe, das Tempo wird es beibehalten und es bleibt alles nice. Mhm. Und wenn es mal Problemchen gibt, dass dann sofort daran gearbeitet wird, dass es sofort wieder besser wird. Wenn die das schaffen, dann ist WoW wieder da, wo es seit vielen Jahren nicht war. Ich würde auch sagen, seit Legion wieder. Legion ist für mich immer so das Parade-Addon, wo mehr oder weniger sehr viel geklappt hat.
Du hattest so deinen Hype. Classic, Rev, Legion und jetzt TWW, muss man schon sagen. Das sind so die vier Phasen, ja. Muss man wirklich ehrlich gesagt. Mein, klar, für mich sind andere Add-ons natürlich ganz klar favorisierter. Also Shadowlands liegt vor Legion für mich definitiv. Aber das sind halt diese persönlichen Präferenzen. Aber wenn man von dem allgemeinen Stimmungswohl ausgeht, dann ist tatsächlich, sei Legion auch von den Abo-Zahlen, wissen wir ja, die haben wir ja gesehen. Von den Abo-Zahlen haben wir Legion jetzt geknackt. Also, das ist natürlich schon eine steile Nummer, ne? Das muss er erstmal bringen. Und ich muss.
Mit den Chinesen auf jeden Fall, aber ich glaube, auch ohne sind wir schon sehr stark.
Ja. Und man muss sagen, abseits jetzt von dem Baum, der leider tragisch war, so geil, aber tragisch und deswegen ja nicht alle mitgenommen hat, ist Legion halt, wie du schon sagst, krass gewesen mit Sageras, Argus, Amantul, Pantheon und so. Dieser Shit, der da gekommen ist, dieser wirklich essentielle Space, aber trotzdem grounded World of Warcraft Shit und da bewegen wir uns gerade. Wie du schon sagst, wenn da jetzt noch so zwei, drei Nuancen kommen, dann könnten wir genau diese Epicness gerade eben tatsächlich haben. Das ist natürlich komplett crazy, ja.
Ja. Yeah.
Das ist crazy. Ja, geil. Jetzt haben wir nochmal schön hier Liebe rausgelassen. Wie gesagt, Liebe geht an euch. Vielen lieben Dank, dass ihr das mit dem Lorewalker macht. Das ist sehr, sehr, sehr toll. In unserer, ich glaube, heute 78. Ausgabe. Sprechzeit sind wir bei über 200 Stunden schon.
Geil.
Geil. No? Also, danke. Danke dir. Danke euch. Wir machen weiter. Es wird geiler. Bis zum nächsten.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.